Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute mit Holger Klein
und Golo Schmid.
Wir unterbrechen ein weiteres Mal Holgers noch junge Tradition des Wochenrückblicks, die hier sonntags ja schon ein paar Mal stattgefunden hat.
Stattdessen wir bilden aus.
Genau.
Hier entsteht ein Arbeitsblatt.
Stattdessen wollen wir handgreiflich werden mit euch und über Gewalt sprechen. Wo fängt für euch Gewalt an? Mit Worten oder erst, wenn Blut fließt? Und wie sicher fühlt ihr euch, wenn ihr nachts in Berlin und Brandenburg unterwegs seid? Seid ihr da ganz gelassen oder fühlt ihr euch manchmal vielleicht doch ein bisschen unsicher? Eure Erfahrungen mit Gewalt, das ist unser Thema heute und ihr seid herzlich eingeladen anzurufen unter der 0331 70 97 110.
Hast du schon mal ein paar aufs Maul gekriegt, Golo?
Ich habe schon mal tatsächlich ein paar aufs Maul bekommen.
Das ist scheiße, oder?
Ich meine, ja, das tut zum einen weh und danach hat man auch ein mulmiges Gefühl irgendwie danach, hatte ich auf jeden Fall.
Ja, das ging bei mir so halbwegs. In welcher Situation war das bei dir?
Das war ganz klassisch in der Disse. Und dann waren da so zwei Kokspumper, die einfach so Lust hatten, einen zu hauen. Da
Kotzen.
War ich dann dummerweise gerade zur Stelle.
Aber was war denn das für ein mieser Schuppen, in dem du da warst? Also hatten die keine ordentliche Tür?
Nee, es war tatsächlich so eine halblegale Party und da gab es sozusagen gar keine Tür.
Ah, okay.
Ja.
Bei mir war es auch in der Disse. Massenschlägerei auf Malle. 1985 in einem Ort namens CJ oder so ähnlich spricht man das aus. Und da war irgendwann war halt Schlägerei.
So. Eine Massenschlägerei auch.
Ja, nicht. Das waren, ich weiß nicht, wir waren so, eine Gruppe von 15 Deutschen, die dann halt immer so rumgezogen sind. Und das andere waren dann halt Spanier. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis das war. Und dann habe ich eins aufs Auge gekriegt, habe dem eins auf die Nase gegeben. Wir haben beide geblutet wie die Schweine und dann bin ich aber auch echt schnell weg, also echt schnell abgehauen, weil ich überhaupt keine Lust habe, mich dann irgendwie weiter zu prügeln. Also das hat halt geblutet wie Hulle. Daher habe ich die Narbe an der Augenbraue. Ich weiß nicht gar nicht mehr genau, welches ist. Rechts oder links ist meine Augenbraue so ein bisschen krumm.
Ja.
Das war.
Und die hatten dich tatsächlich auch bewusst angegriffen oder bist du einfach.
Nee,
da?
Das war so, das ging auf einmal los. Das ist halt das Interessante an solchen Schlägereien ist ja, dass das ist ja selten so dieses, hast du ein Problem, Klatsch. Das passiert ja total selten, sondern es ist irgendwie so Handgemenge, irgendwas ist und auf einmal fliegen Fäuste.
Ja.
Und das geht dann halt alles total schnell. Das ist, man hat ja immer so diese Filmbilder im Kopf, dass das alles so gesittet abläuft. Haha, ausweichen und parieren und ist halt nicht so, sondern du gehst halt irgendwie, dir haut einer aufs Auge und du gehst halt mit allen Gliedmaßen all in und schlägst einfach drauf, so fest du kannst und rennst dann weg. Also das ist halt eigentlich das Wesen der Schlägerei.
Und was war das für ein Gefühl für dich eigentlich? Also da jetzt wirklich jemanden zu hauen gerade? Also jetzt nicht nur so Schubserei auf dem Schulhof, sondern so richtig zu wissen, man muss sich jetzt auch verteidigen?
Das ist nichts, was ich gewusst hätte in dem Moment. Also das war jetzt nicht so, dass ich dachte, so und dir hau ich jetzt auf die Nase, und sondern das ist einfach irgendwie Adrenalin, Ohrensausen drauf.
Kopf aus und los
genau.
geht's.
Genau, und das Interessante ist, das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte, das war nicht ungeil.
Tatsächlich.
Jemandem auf die Fresse zu hauen, ich habe das erst ein einziges Mal in meinem Leben gemacht.
Ja.
Ich glaube auch, dass ich dem ernsthaft wehgetan habe. Also das war nicht ungeil. Das heißt, Gewalt auszuüben scheint irgendetwas im Kopf zu machen, was gleichzeitig ein Anreiz ist, also irgendwie auch das Belohnungssystem zu triggern. Das finde ich eigentlich den bemerkenswerten Effekt daran. Das war furchtbar, ich bin so schnell wie möglich abgehauen, hab mir aber praktisch im Abhauen schon gesagt, ich habe hier für Fresse gehauen. So, das ist
Das beschreiben ja auch Gewalttäter so, ne? Die das so, wenn ihre Opfer denn vielleicht auf dem Boden liegen und bluten, dass es sie noch fast mehr motiviert, noch weiter raufzuhauen. Das finde ich auch krass, dass da gar nicht so ein, oh Gott, jetzt höre ich mal auf, jetzt ist das Limit erreicht, der Typ braucht jetzt nicht mehr, sondern dass sie dann eher, also dass sie einfach dann nicht stoppen können. Das finde ich sehr erschreckend. Aber wir wollen gar nicht nur zu zweit reden, sondern auch sehr gerne mit euch.
Aber wir kriegen das gut hin, also wenn ihr nicht wollt, dann
wie ihr schon an unseren Ausführungen gemerkt habt hier, es geht heute um das sehr ernste Thema Gewalt und eure Erfahrungen damit. Die wollen wir gerne hören unter 0331 70 97 110. Und wie Holger auch gerade schon angesprochen hat, vielleicht wie ihr mit euren Aggressionen umgeht, wenn ihr aggressiv durch die Gegend lauft, wenn euch Sachen ärgern und stören, was ihr dann macht, um diese Aggression in den Griff zu bekommen. Oder ob
die Frage ist, wie geht man mit Gewalt um, egal in welche Richtung, ne? Also selbst die kommt oder die von einem ausgeht. Weil das ist ja auch, jeder Autofahrer kennt das, ne? Autofahren macht gewalttätig. Im Auto, wenn du im Auto unterwegs bist, schreist du Menschen Dinge hinterher, die du im Leben ihnen nicht hinterher schreien würdest, wenn du sie einfach so auf der Straße triffst.
Ja, Auto ist scheinbar so ein geschützter Raum, wo die Leute sich denken, so hier kann ich jetzt mal richtig.
Ich habe eine andere Theorie, aber die erzähle ich nicht. Die erzähle ich später erst. Damit wir noch was zu erzählen haben, falls nachher immer noch keiner anruft. Ja? Ruft hier mal an, sonst setzt was.
0331 70 97 110 ist die Nummer und wir beginnen mit Holgers gutem Alten.
Ach so, echt? Ich dachte, du machst jetzt irgendwie einen von deinen Shakira-Remixen.
Ja, der Shakira-Remix kommt nachher erstmal noch hier in alter Holgerscher Tradition, das Kraftfutter-Mischwerk.
Das war der Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. Ist Creative Commons, da muss man immer sagen, von wem es ist.
Stimmt, hast recht, das hast du mir schon mal erklärt.
Ja, siehst du.
Und wo bekommt man es? Das kann man noch dann auf
Kraftfuttermischwerk.de.
Okay.
Oder entertainmentforthebraindead.com. Aber das kann sich ja eh wieder keiner merken. Also geschickt eine Mail, dann sagen wir es euch.
Aber vorher dürft ihr, bevor ihr eine Mail schickt, auch einfach gerne hier anrufen unter der 0331 70 97 110, denn ihr seid im Blue Moon mit Holger Klein und Golo Schmid. Und heute Abend geht's um Gewalt, um eure Erfahrung mit Gewalt und wie sicher oder unsicher ihr euch da draußen so fühlt auf der Straße.
Fühlst du dich eigentlich unsicher?
Manchmal schon. Ich bin tatsächlich auch jemand, der ungerne Bahn fährt nachts.
Ja. Also das ist auch, das habe ich auch. Also gerade so BVG und S-Bahn, wo ich dann immer so denke, naja, ihr schafft es noch nicht mal hier ein Rauchverbot durchzusetzen auf euren Bahnsteigen und wollt dann für meine körperliche Unversehrtheit garantieren.
Ja.
I don't think so. Das geht mir auch so. Also immer wenn ich dann irgendwie unterwegs bin, suche ich mir auch S-Bahn oder U-Bahn-Wagen, wo schon Leute drin sind. Und die jetzt nicht unbedingt so aussehen, als würden sie mich vermoppen wollen, wenn ich da einsteige.
Ja, definitiv. Also ich finde so, öffentlicher Nahverkehr ist abends, vor allem nachts, doch ein sehr großes, birgt ein hohes Risiko, finde ich, was man dann drauf kriegt.
Ist ja die Frage, ob das wirklich so ein hohes Risiko birgt oder ob man sich nur so fühlt. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Also Gewalt fängt ja wahrscheinlich dann vorher schon an. Also da wo einfach es Gewalttäter geschafft haben, solche Typen wie dich und mich, so weit einzuschüchtern schon, allein durch ihre simple Existenz so weit einzuschüchtern, dass wir uns nicht mehr befreit in die U-Bahn trauen sozusagen.
Klar, aber da sind natürlich dann auch viele Leute unterwegs, wo Alkohol im Spiel ist und so und wo leicht irgendwie, ey, du sitzt ja auf meinem Platz, du hast mich angeguckt oder so, der Klassiker. Und dann, wo es sich, glaube ich, sehr leicht hochschaukeln kann. Also ich habe da auf jeden Fall auch schon aggressive Situationen gehabt in Bahnen.
Was machst du dann?
Ja, so ein bisschen tatsächlich einfach hoffen, dass es irgendwie, also das ist jetzt nicht wirklich, es ist keine Schlägerei entstanden oder so, aber wenn man einfach merkt, wenn man es jetzt darauf anlegen würde, könnte man hier wunderbar leicht einen Streit vom Zaun brechen. Ja. Und dann einfach das überhören, einfach nicht in die Richtung gucken oder
echt,
so.
Echt, ignorieren funktioniert?
Bei mir hat das bisher funktioniert, ja. Oder zur Not halt einfach aufstehen und ein paar Reihen weitergehen.
Ich habe ein ganz witziges Erlebnis mal gehabt, also ich habe auch irgendwie bei jeder fünften U-Bahn-Fahrt ist irgendwas, also bei jeder fünften U-Bahn-Fahrt fragt mich einer, ob ich ein Problem habe, so ungefähr, also in allen möglichen Abwandlungen davon. Ich habe auf meiner U-Bahn gesessen und saß, hab auch so, kennst du das, wenn du so Löcher in die Gegend starrst, ne, so, also überhaupt nicht fokussiert und habe halt durch so einen Typen durchgeguckt, der mir schräg gegenüber saß und der ist dann irgendwann ausgerastet. Meinte, was ist los? Was ist los? Nix ist los. Und dann haben seine Kumpels ihn zurückgehalten, was ich irgendwie sehr faszinierend fand, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass seine Kumpels mich festhalten, damit er mir dann besser einen draufhauen kann oder so. Aber das hat nochmal gut gegangen. Ja.
In der Richtung, da hatte ich auch eine sehr schräge Situation mal. Auch in einem Club, da stand mir ein Typ gegenüber und wollte mal, hat irgendwie zu mir rübergeguckt und ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann gucke ich kurz Zeit später nochmal rüber. Sehe ich schon, wie er so auf mich zulaufen will und auch seine Kumpels ihn festhalten. Deswegen komme ich gerade drauf, wo du es gesagt hast. Und dann, als ich das dritte Mal hingucke, läuft er auf mich zu, dachte ich so, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kriege ich so richtig eine rauf von ihm. Dabei hatten wir vorher nicht geredet, gar nichts. Und dann sagt er zu mir, ja, tut mir leid, ich spiele, also er war auf meinem Fußballverein Hansa Rostock, offensichtlich in der Jugendmannschaft, wir haben so ein hartes Training, ich bin einfach so dauerangespannt, so wir müssen uns am Wochenende schlagen und ich wollte dir jetzt eigentlich dich aussuchen, aber ich habe mich jetzt gerade nochmal beruhigt bekommen und aber eigentlich wollte ich dir jetzt eine reinhauen, aber tut mir leid, nee, ich mach's jetzt nicht und schönen Abend dir noch und geht
was
wieder
weg. Was ist das für eine Ansage, ey, dafür hätte ich dem eine reingehauen, was willst du?
Also ich war im ersten Moment erstmal ganz froh, dass ich keiner aufgekriegt habe, das war...
Aber was ist denn das für auch, was für eine Haltung, oder? Ich bin so angespannt, ich muss, also, hast du nochmal Glück gehabt, dass du keine reingekriegt hast? Kriegt jetzt halt der Nächste eine drauf.
Ja.
Das ist halt echt, also, das finde ich eigentlich sehr schlimm. Hast du denn irgendwie mal so, ich habe mich gerade gefragt, eigentlich, man müsste doch eigentlich mal so ein, weiß ich nicht, so ein Deeskalationsseminar oder irgendwie sowas besuchen, um überhaupt auch gewappnet zu sein, weil man ist ja, also das Einzige, wodurch ich mich vorbereite, ist ja gut, ich bin halt groß, habe keine Haare und bin fett, das heißt, mir kannst du ein Messer in den Bauch stecken, da schlage ich immer noch zurück, weil es nicht so tief rein, ne? Also das ist halt, aber das ist natürlich, auch nur so ein theoretischer Vorteil, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich wirklich reagieren würde oder sollte, wenn ich in so eine Situation komme, wo mir irgendwie ein paar Leute aufs Maul hauen wollen.
Ich kenne nur so die ganz klassischen Standards, so die Grundlagen, dass man halt eben immer einen gewissen Grundabstand halten sollte und definitiv Körperkontakt vermeiden. Also nicht irgendwie, keine Ahnung, versuchen, denen die Hand zu geben, ist doch nicht so schlimm. Also das auf keinen Fall, sondern halt wirklich immer eine gewisse Grunddistanz immer zu wahren. Körperlicher Natur in jedem Fall. Wollen wir mal die Hörer auch mit einbeziehen?
Telefonieren, meinst du? Weil das hier eine Hörertalksendung ist, ne? Ja, manchmal muss man ja.
Dann
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Es geht um Gewalt. Wir wüssten ganz gerne, wie ihr es denn mit der Gewalt haltet, als Opfer oder als Täter. Also insbesondere sind wir natürlich auch daran interessiert, mal von Tätern zu hören. Und
das wäre in der Tat mal spannend,
ja. Ihr müsst auch nicht euren echten Namen sagen, falls ihr irgendwie Gewalt ausübt regelmäßig oder das früher getan habt. Wir würden nur ganz gerne eure Geschichten hören und wie das so ist, weil wir selbst sind eher so, naja, Kleinbürgerskinder, ne?
Genau.
Ja, genau.
Aber mal gucken, wie Martin da drauf ist. Hallo Martin.
Hast du auf den richtigen Knopf gedrückt, Golo?
Habe ich eigentlich schon, ja.
Bist du sicher?
Jetzt habe ich auf den richtigen Knopf gedrückt. Da ist der Martin, hallo.
Ah, ja.
Ach, hallo.
Hi.
Ja, also ich tue niemandem weh, eigentlich so.
Eigentlich?
Ja, jetzt nicht böse. Also ich übe keine Gewalt aus, wollte ich damit sagen.
Okay.
Ja, ich hatte aber mal das Pech, dass an mir Gewalt ausgeübt wurde. Und das war so ein bisschen seltsam auch. Also normalerweise schaffe ich es immer, wenn Gewalt auf mich zukommt, die irgendwie abzuwenden.
Wie?
Meistens mit Reden, manchmal mit Rennen.
Mhm.
Aber in dem Fall war das so, dass das so ein bisschen fast wie Wegelagerei war. Also ich bin nach Hause gelaufen und mich hat da irgendwie so ein kleiner Typ angequatscht. Also ich bin jetzt nicht besonders groß, aber der war noch einen Kopf kleiner als ich. Hatte eine Brille auf und war halt total betrunken. War mitten in der Nacht natürlich. Und hat irgendwas gesagt, von wegen, er hat jetzt Geburtstag und bla bla bla. Irgendwie bin ich dann mit dem ins Gespräch so, weil der mich nicht so vorbeigehen lassen wollte. Und dann hat mir halt ein bisschen Platz gemacht, so, damit ich vorbei kann. Und dann kam plötzlich von rechts so eine Meute an und da waren ja auch Gurtstypen dabei, hatte ihn eine Bierflasche in der Hand und hat dann zweimal auf mich eingeschlagen und dann lag ich am Boden.
Mit einer Bierflasche?
Mit einer Bierflasche, ja. Und dann bin ich wieder im Krankenhaus zu mir gekommen.
Wo hat er dich getroffen?
Auf den Kopf natürlich.
Aha.
Und war schon ziemlich hart so.
Das ist echt heftig. Hast du die irgendwie identifizieren können?
Ich bin der Meinung, dass ich die Beine jetzt wiedererkannt habe. Ah, das hat eine ganze Weile gedauert, aber das ist schon so lange her, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch zur Polizei rennen soll oder nicht. Und jetzt sind auch so eine Assis irgendwie so, also so Flaschensammler-Assis. Also nicht, dass jetzt alle Flaschensammler-Assis sind, aber das sind halt so Jugendliche, so, die man halt sonst so Flaschen sammeln.
Ich weiß, das wird dir wahrscheinlich nur die Polizei sagen können, ob es sich jetzt also auch lange Zeit danach noch lohnt, zur Polizei zu gehen. Aber fragen würde ich mal. Weil solange kein Gegenwind kommt, denken die Leute halt im Zweifelsfall, sie können so weitermachen. Also führt halt zu Erfolg.
Ja, das ist eine gute Frage. Also wesentlich, ich hatte mir jetzt nicht weiter die Mühe gemacht.
Mhm.
Mich würde interessieren, Martin.
Ich hatte zwar direkt danach eine höllische Wut, aber jetzt so 5 Jahre danach, nee.
Ach, 5 Jahre, okay, das ist lang.
Ja.
Und wie bist du denn schlussendlich ins Krankenhaus gekommen? Du hast gerade gesagt, du bist dann im Krankenhaus wieder aufgewacht.
Da war wohl noch so ein anderer Herr, der ist irgendwie gerade langgelaufen. Ich weiß noch, da war noch irgendjemand anders, der hatte einen Hund. So. Der hat halt so das Ganze beobachtet, hat ja noch irgendwas von der Seite geredet, so, aber da war der noch schon zu spät. Der muss dann dazwischen gegangen sein, als ich dann am Boden lag. Also da hat sich noch irgendjemand zivilcouragemäßig eingesetzt, hat gesagt, haut mal ab hier und hat einen Krankenwagen gerufen.
Wie doll beschäftigt dich das denn jetzt, wo es sozusagen schon zurückliegt? Also wie sehr ist das jetzt noch für dich präsent, wenn du unterwegs bist?
Also ich gucke mir so, wenn ich jetzt irgendwie eine Person auf der Straße sehe, gucke ich mir die an, schätze die ein und denke mir so, ja, gefährlich, nicht gefährlich. So. Also selbst wenn ich betrunken bin, probiere ich sozusagen ein bisschen realistisch einzuschätzen. Jetzt, dass ich direkt immer irgendwie Angst bekomme oder Panik oder so, ist eher nicht so der Fall.
Was für Kriterien legst du da an, wenn du sagst gefährlich, ungefährlich? Also ist es so, mit dem würde ich fertig werden und mit dem da hinten nicht? Oder eher, der sieht böse aus und der sieht freundlich aus?
Nee, so nach der Gesamtsituation. Also gibt es eine Möglichkeit, hier schnell wegzukommen? Bin ich alleine auf der Straße oder in der Bahn? Wo sitzt noch wer? Beziehungsweise habe ich mein Handy parat und...
Bist du bewaffnet?
eigentlich nicht. Mhm. Also hin und wieder halte ich mich an meinem Schlüssel fest, weil da wirklich viele Schlüssel dran sind. Dann weiß ich, oh, wenn du da mal zuhaust, das tut weh. Aber
vor allen Dingen dir.
Ja, wahrscheinlich. Ansonsten, nee, bin ich nicht bewaffnet. Mhm. Ich hatte noch überlegt, eventuell mal so ein bisschen so einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Mhm. So, falls man irgendwie wirklich mal schnell überrascht wird, dass man sich dann irgendwie da noch rausfindet und wenigstens wegrennen kann.
Ja.
Weil gibt ja doch, also da habe ich gesehen, dass es doch durchaus Situationen im Leben gibt, wo es sich einfach lohnt, irgendwie, naja, halt frei zu kämpfen.
Ja, ja, bestimmte Bewegungsabläufe auch einfach mal geübt zu haben, ne?
Ja, ja, so dass, wenn halt so eine Schocksituation kommt, dass man nicht dasteht und, ja, zu guckt, wie die Bierflasche mal näher kommt, ja. sondern ihm halt ausweicht oder die Hand dazwischen hält oder so, keine Ahnung.
Bist du denn selber manchmal, merkst du bei dir selber auch manchmal Aggressionen?
Ja, aber
bist du ein aggressiver Typ?
Die Aggressionen, die lassen sich beim Zocken, also das Schlimmste, was ich habe, ist halt mein Joypad kaputt machen oder so, aber ansonsten.
Beim Zocken von Ballerspielen.
Ja, unter anderem. Ja, manchmal auch bei Strategiespielen. keine Ahnung. Also das ist dann aber auch alles so. Ansonsten halte ich mich eigentlich soweit unter Kontrolle, beziehungsweise wenn ich mal wütend bin, dann. Also finde ich es immer sehr befriedigend, Gegenstände kaputt zu machen, sondern.
Na, das klingt doch nett.
Da muss jetzt nicht irgendwie Mensch drunter leiden.
Und jetzt, ja. jetzt hast du es ja schon selber bei dir erlebt. Wie ist es, wenn du selber jetzt merkst, okay, da entsteht jetzt eine Stresssituation, da bahnt sich Gewalt an. Wie würdest du dann reagieren?
Erstmal die Situation vermeiden. Also ich bin jetzt auch Pflegehelfer im Altersheim und da wird man oft in die Situation gebracht, weil manche Leute halt, also die können halt nicht dafür, sind halt so kognitiv eingeschränkt. Und da kommt es doch oft erstmal vor, dass man wirklich gereizt wird, aber da kann man eigentlich, dem kann man aus dem Weg gehen so. Hallo?
Ja. Wir sind noch da.
Also wenn man jetzt wirklich mal gestresst wird und also wenn man jetzt wirklich angespannt gestresst ist, wütend ist und dann noch eine Person gegenüber hat, die sozusagen für all den Ärger jetzt noch verantwortlich ist, dann kann man trotzdem irgendwie aus der Situation ganz einfach rausgehen, so, weil man dann halt nicht alleine ist. Ist immer noch die beste Möglichkeit so.
Aber ich wollte jetzt eher noch so ein bisschen auf Richtung Zivilcourage, also wenn sozusagen jemand anderes in Gefahr kommt.
Ach so, ja, hab ich jetzt komplett falsch verstanden.
Macht nichts.
Ich auch, also von daher.
Also du hast es doch so verstanden.
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Warte, der Golo sitzt hier, der könnte mir... Nee, du hast das missverstanden, Martin. Der Golo hat schon alles richtig gemacht.
Jetzt ist Martin völlig verwirrt.
Ah, nee, komm.
Ich stell die Frage nochmal. Ich wollte jetzt nochmal darauf hinaus, wie du es mit der Zivilcourage hältst, wenn jemand anderes jetzt ein Problem bekommt.
Ach so, alles klar. Also ich würde... gerade, ob ich schon mal die Zivilcourage zeigen musste. Eigentlich nicht. Also ich glaube, ich würde mich dann auch, ich würde jetzt nicht den Helden spielen, so, sondern ich würde halt auch gucken, ob irgendwo Leute sind und zusammentrommeln. Also,
und wenn da keiner ist?
Wenn da keiner ist.
Also du bist mit dem kleinen Jungen, der da gerade irgendwie angepöbelt wird, alleine in der U-Bahn.
Oh,
das ist so mein Horror-Ding eigentlich.
Das ist wirklich ein Horror-Ding. Also ich weiß nicht, von Entfernung.
Also die Strategie, die ja gesagt wird, ist, geh nicht dazwischen, also geh dazwischen und zwar indem du das Opfer ansprichst und dich mit dem Opfer gemein machst sozusagen. Das ist so, hallo, ich bin der Holger und wer bist du? Bist du öfter hier? Also ich weiß auch nicht, ob ich das könnte, also ja.
Also wissen nicht, das wäre auch ein Albtraum für mich. Wahrscheinlich würde ich mich erstmal so unauffällig bemerkbar machen mit dem Räuspern, Husten, aufstehen, gucken, aber jetzt, ich würde hoffen, dass das schon was bringt, so. Alleine in der U-Bahn, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aha. Wegrennen.
Genau.
Keine Ahnung.
Mit verprügeln.
Ja, genau. Das ist auf die andere Seite stellen.
Den anderen verbrüdern, genau.
Ja.
Ja.
Gut. Also weiß ich nicht, was ich mache. Wahrscheinlich, wie gesagt, würde ich mich zurückhalten. Denn in dem Fall würde irgendwie aufstehen, mich räuspern und sagen, lasst es mal. Aber wenn es nicht springt, also wenn es jetzt wirklich viele Leute sind und es gefährlich aussieht, werden mir die Hände gebunden. Würde ich zugucken müssen. Würde mir die Täter merken, im Zweifelsfall.
Ja, ist eine schwierige Frage, ne? Die Zivilcourage ist wahrscheinlich so die größte Überwindung, wie man sich da am besten verhält.
Hattet ihr sowas schon mal?
Ich noch nicht.
Ich auch nicht, ne.
Naja, dann jetzt. Gut.
Schwein gehabt.
Martin, einen schönen Abend dir noch.
Alles klar, danke. Tschüss.
Gute Nacht, tschüss. Ciao.
Blue Moon heißt diese Sendung.
Jo.
Es geht um Gewalt heute Abend, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Holger Klein und Godo Schmid im Studio. Wir wollen von euch erfahren, welche Sachen ihr da schon erlebt habt. Wo euch das passiert ist, in welchen Situationen, wie ihr mit euren eigenen Aggressionen umgeht und generell mit euch über das Thema Gewalt sprechen. Das Ganze unter der 0331 70 97 110. Einen wunderschönen guten Abend hier. Melind, was für ein interessanter Name.
Ja, hallo, guten Abend, danke dafür.
Hey.
Guten
Abend, wie spricht man den aus?
Das spricht man Melind. Das heißt,
Melind.
Okay. Ja, genau. Und es bedeutet Hummel.
Hummel?
Ja.
Bist du dick?
Nein.
Schwein gehabt, ne?
aber ich liebe Honig und Blumen und ja, na gut.
Melind, wie hältst du es mit der Zivilcourage?
Na gut, ich kenne das auch aus der eigenen Erfahrung. Ich komme aus Indien und bin Student hier in Berlin seit 6 Jahren. Mhm. Allerdings ist das mir in Indien passiert, in Bombay, meine Heimatstadt. Mhm. Ich war so nachts unterwegs mit einer Freundin von mir. Und es war so um die 22:30 oder 23:00. Und ich wollte so in so eine Eisdiele gehen und da hat sie draußen gewartet. Und auf einmal, als ich da wieder rauskam, da waren 2 Jungs auf dem Motorrad. Und man konnte sehen, von wie sie angezogen waren, dass sie reiche Jungs waren. Und sie haben nicht nur die Freundin von mir angepöbelt, sondern auch, da war eine andere Gruppe von Jugendlichen. Und auch die Frauen dort wurden so mit sexuellen Kommentaren belästigt. Und die andere Jugend haben nicht reagiert von der anderen Gruppe. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, was ihr hier macht, ist falsch und was ist los denn? Und auf einmal waren sie sehr aggressiv gegenüber mich. Mhm. Und die 2 haben versucht, mich anzugreifen. Allerdings, ich war gut trainiert, habe viel Sport gemacht, war so ziemlich größer als die beiden und auch kräftiger. Und ja, ich musste dann die beiden echt, es gab so eine Schlägerei, aber leider hat keiner mehr geholfen, aber es war so 1 gegen 2. Aber ich kam gut davon und die anderen beiden Jungs sind dann weggerannt von dorthin. Und dann haben die anderen Jugendlichen da gesagt, sie hatten Angst davor, weil wie gesagt, die aus einer reichen Familie kamen, die 2. Und wenn man zur Polizei dann hingeht oder irgendwie, dann würde es nichts passieren und es könnte sogar Probleme geben. Ne? Weil
ach echt?
Man muss nicht, ja, man, das ist leider so, also ich will nicht Indien schlecht reden oder so, aber ja. Es ist immer noch so, dass ja, ein reicher Mann kann einfach zur Polizei gehen, so ein bisschen Geld geben, Schwergeld, und da passiert gar nichts. Oder wenn er dann doch sehr böse ist, kann er sagen, hey, eigentlich hat dieser Junge meinen Sohn angegriffen und er soll ins Knast gehen oder so. Oder,
ja, okay.
Weil es ist Indien kein Rechtsstaat?
Ja, doch, doch.
Das schon.
Aber ja, also ist auch nicht so schlimm, aber es passiert immer noch.
Aha. Ist so eine Stadt wie Bombay eigentlich aggressiver als so eine Stadt wie Berlin? Weil ich meine, es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also gemessen an Bombay ist Berlin ein Dorf.
Ja, weil es einfach mehr Menschen gibt dort, deswegen. Okay. Aber in Indien selbst wird Bombay als eine der ganz vielen Städten gesehen. Also die Hauptstadt Delhi ist zum Beispiel viel mehr gewaltbereit als Bombay. Mhm. Aber hier in Berlin, ich habe, was der andere gesagt hat, also ich habe bis jetzt hier in Berlin, ich bin nachts oft unterwegs, ich bin auch gerade in der S-Bahn gewesen, mhm, und ich habe kaum Probleme gehabt, also ich denke noch nie. Und ich denke auf den Straßen so nur vielleicht einmal, ich war in Schöneweide, wo meine Uni ist, und nachts sehr spät, und da waren so 2, 3 Jungs, und sie haben leider auch rassistische Anmerkungen gemacht, aber ich bin einfach, also ich hatte ein Fahrrad und ich bin dann weggegangen sehr schnell. Mhm. Ja.
Wie war das für dich in dem Moment, als du da eingreifen musstest, also eingegriffen hast und dich da geschlagen hast? Hast du dich vorher schon mal geschlagen?
Dass ich geschlagen wurde oder was?
Nee, dass du selber dich, also dass du aktiv auch dich prügeln musstest? In irgendeiner Form?
Nein. Also als weil ich wusste schon, man hat schon gesagt, hey, muss ja vorsichtig sein, diese Gegend ist. Da gibt es zwar also ein paar Kneipen hier, wo man solche Menschen hat. Und gerade als Ausländer soll man ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich habe dunkle Haare, man kann schon merken, dass ich dann zum Beispiel nicht Deutsche bin oder so. Und die haben mir schon gesagt, sei vorsichtig, und deswegen bin ich immer mit dem Fahrrad dort. Und oder wenn ich kein Fahrrad habe, dann gehe ich dann doch ein bisschen schneller weg von dort. Also bis es dann sehr dunkel wird oder so.
Aber ich kann mir das persönlich irgendwie gar nicht vorstellen, mich jetzt wirklich zu prügeln, irgendwen verletzen zu müssen. Also hat das mit dir irgendwas gemacht in dem Moment oder danach vor allem auch?
Nein, nicht. Also man denkt nicht, wenn man so eine Situation hat, man denkt nicht, man geht einfach auf die Instinkte und erst wenn man entweder eine Schlägerei gehabt hat oder man weggeflohen ist, dann kann man denken, also weil dann ist das Körper voller Adrenalin und so, man kann nicht fokussieren. Also man ist sehr fokussiert auf die Tatsache und nicht auf den, nicht man kann nicht denken überhaupt.
Also so ein bisschen so, wie du das vorhin beschrieben hast, auch Holger, ne?
Ja. Das macht ja einfach BÄM, das explodiert halt irgendwie.
Ja.
Noch eine Frage, Milind. Du sagst, du bist seit 6 Jahren in Deutschland. Hast du vorher schon Deutsch gesprochen?
Nein, aber ich habe so, nein, überhaupt nicht, nein.
Ja, Respekt. Also ich glaube nicht, dass wenn ich irgendwo in einem Land, dessen Sprache ich nicht kann, 6 Jahre leben würde, ich so fließend dessen Sprache sprechen würde. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Echt cool.
Oh, danke. Also ich liebe Sprachen. Also danke, ja. Ich liebe Sprachen und spreche so 7, 8 Sprachen sowieso.
Wow. Direkt nochmal eine Demütigung hinterhergeschoben.
Oh, Entschuldigung, das habe ich so gemeint.
Ich glaube, mein Imperium wird davon nicht zusammenbrechen.
Naja, also für mich war das nur eine andere Sprache zu lernen und ich habe schon Deutschland immer wieder als Kind besucht, weil meine Tante hier lebt, seit 30 Jahren, denke ich. Und ja, aber gut, ich liebe das Land und ich habe es immer gemocht, hier zu sein und ich habe auch ein paar Wörter so immer gelernt. Aber ja, ansonsten hatte ich keine deutsche Ausbildung, bevor ich vorhatte, nach Deutschland zu kommen, um Deutsch zu lernen. Also super. Nicht auf der Schule oder so, ja.
Du bist der zweite Inder, bei dem ich das habe, dass ich denke, wie hat der in so kurzer Zeit so gut Deutsch gelernt? Vielleicht ist das irgendwie bei Indern, ist das Deutsche der indischen Sprache irgendwie ähnlich? Nee, ne?
Na gut, ja, Deutsch ist immerhin Teil der
indogermanische Sprachraum, ja, stimmt.
Ja, genau, Nein, aber das hat keine Rolle gespielt. Also ich denke, es ist eine Frage der Interesse. Jeder kann die Sprache lernen. Man muss sich nur Interesse zeigen für die Kultur, für die Sprache, für alles, ja. Hm. Also wenn man einfach in seinem so, ich will nicht, das ist nicht körperlich gemeint, sondern geistig gemeint. Wenn man so in einem geistigen Ghetto lebt und sagt, hey, ich will nur mit meinen eigenen Landsleuten hier bewegen und ich will nichts mit der deutschen Kultur zu tun haben, ja, dann kann man hier 50 Jahre lang sein und man lernt kein Deutsch.
Ja.
Ich denke, man muss sich schon teilweise integrieren.
Auch ein sehr interessantes Thema, zu dem sich sicherlich ein Blue Moon lohnt. Allerdings. Ja. Heute anders. Ja, danke für deinen Anruf und schön zu hören, dass es Leute gibt, die Zivilcourage zeigen.
Vielen Dank.
Schönen Abend dir noch.
Tschüss.
Ihnen auch.
Ihr seid im Blue Moon und könnt gerne mitdiskutieren zum Thema Gewalt unter der 0331 70 97 110. Wir machen kurz Nachrichten und sprechen dann gern weiter mit euch.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mit Golo Schmid
und Holger Klein.
Wir unterbrechen heute, ich habe es vorhin schon angekündigt, ein weiteres Mal Holgers Wochenrückblick und blicken aber trotzdem mit euch zurück. Und zwar auf eure Erfahrungen mit Gewalt. Sachen, die ihr selbst erlebt, erfahren habt oder auch Situationen, die gar nicht euch selbst betroffen haben, wo ihr es aber trotzdem mit anschauen musstet oder vielleicht auch eingegriffen seid. Darüber wollen wir heute sprechen, über Gewalt unter der 0331 70 97 110.
Was ich ja gerne mal wüsste ist, was ist denn eigentlich Gewalt? Also wo fängt das eigentlich an? Weil ich kenne so diesen, es gibt so einen auf Demonstrationen sieht man das recht häufig, einen Block im Grunde von Demonstranten, die einem Block von Polizisten gegenüberstehen und die anschreien, wir sind friedlich, was seid ihr?
Mhm.
Und immer wenn ich das mitbekomme, denke ich mir, ihr seid nicht friedlich, ihr übt gerade Gewalt aus und ihr merkt es gar nicht. Das finde ich irgendwie immer ganz interessant, dass Gewalt möglicherweise schon viel früher anfängt als da, wo man tatsächlich in, die Aura von irgendwem durchbricht. Also sei es, indem man ihn unmittelbar anspricht und belästigt oder behindert oder eben auch aufs Maul haut oder so. Also Gewalt scheint da schon viel früher anzufangen. Die Frage ist nur, wo kann ich denn eigentlich die Grenze ziehen? Weil ich kenne Leute, die sind der Meinung, dass die Art und Weise, wie ich im Alltag spreche, gewalttätig sei.
Mhm.
Ja? Das halte ich für hanebüchenen Unsinn.
Ja.
Nichtsdestotrotz gibt es Leute, die dieser Meinung sind. Und ich fände das mal ganz interessant, so eine Begriffsbestimmung zu machen auch.
glaubt es jetzt nur um, ob das vielleicht auch Worte schon sein können oder ob wirklich erst Blut fließen muss, damit man von das, Gewalt spricht.
Ja, beziehungsweise welche, was für Worte das sein müssen oder welche Konsequenzen die Worte haben müssen oder wie auch immer. Also fände ich mal ganz interessant. Weil das Problem ist, diese Leute, die dann sagen, dass meine Sprache gewalttätig sei, die halte ich halt auch sonst für geistesgestört. Und mit denen kann ich auch nicht darüber reden, weil es geht halt nicht. Das ist also ein anderes Thema. Da müsste ich jetzt zu weit ausholen, um mich über solche Menschen zu mokieren. Naja.
Fragen wir doch einfach mal Tobias nach der Definition für Gewalt. Ab wo beginnt für dich Gewalt?
Gewalt. Also sagen wir mal so, sobald jemand bereit ist, körperlich aktiv zu werden oder einem richtig fertig zu machen, würde ich sagen.
Ja, das Erheben von Steuern beispielsweise ist ja auch Gewalt. Ne? Also da übt der Staat seine Gewalt aus.
Naja, gut. Ja, oh. Gut, wenn man es so sieht, sicherlich.
Noch,
ne?
Noch ein Gewaltaspekt, ja.
Ja. Na naja, klar, so habe ich es jetzt gar nicht betrachtet in der Runde. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine Sache, über die man denken könnte.
Aber Tobias, du hast trotzdem Gewalt auch noch auf andere Art und Weise erfahren. Erzähl
genau.
Mal.
Deswegen hatte ich auch eigentlich angerufen. Und zwar war das vor kurzer Zeit auf dem Empiricon-Festival. Wisst ihr, weiß ich jetzt nicht, ob ihr das kennt.
Ich nicht.
Das ist in Leipzig, ne?
Genau, Leipzig Agrar, da ist es. Und da war halt folgende Situation: Ich bin vom Festival zum Parkplatz, vom Parkplatz wieder zum Festival und habe dann halt einige Leute gesehen, die sich in einem Gebüsch versteckt hatten und halt Masken übergezogen hatten. Und erst habe ich gar nicht so richtig gewusst, was da jetzt los ist, ob die jetzt rangeln wollen oder so. Ist jetzt im Fernsehen und also und weil das halt einige gemacht hatten und plötzlich rennen die halt alle los. Ja, und haben sich halt zwei rausgepickt, eine Frau und einen Kerl, und haben die halt richtig ordentlich zusammengetreten.
Aber es war nicht ersichtlich, warum, wie das jetzt dazu gekommen ist.
Na, also ich möchte jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, also um ehrlich zu sein, ich war total geschockt in der Situation, aber ich habe halt gehört, dass die halt gesagt haben, ja, scheiß Nazi-Festival und das sind Nazis und dass das wohl der Beweggrund war.
Moment, die gesagt haben, scheiß Nazi-Festival, sind zusammengetreten worden oder haben die anderen zusammengetreten?
Anders. Also die vom Festival wurden zusammengetreten, die zwei Personen waren vom Festival. Und die Leute zusammengetreten haben, haben halt geschrien, ja, hier scheiß Nazis raus und Nazi-Festival und das sind Nazis. Ne?
Ist es ein Nazi-Festival gewesen?
Ne, also das möchte ich doch schwer...
Na, ich kenne es nicht. Also kann ja durchaus sein, dass es irgendwie so ein deutsch-nationaler...
Also Schlagermusik ist es nicht, es ist Hardcore,
ja.
Aber definitiv nicht Nazi-Musik. Mhm. Also da sind wahrscheinlich genauso viele Linksradikale, jetzt sage ich schon Radikale, aber Linksorientierte wie Rechtsorientierte wie ganz normale Leute wie ich.
Ah.
Also ganz normale Musik.
Kannst du nochmal mehr die Situation beschreiben? Wie ging das dann weiter? Dann sind die da auf die Leute zugestürmt und was war dann?
Genau, die sind auf die Leute zugestürmt und dann, also das waren so, gut, jetzt muss ich meine Hand ins Feuer legen, zwischen 10 und 15 Leuten. Halt alle in Schwarz gekleidet und halt Kapuze über oder was auch immer. Und haben die halt dann zusammengetreten, den Typen gleich auf der Straße, auch als er am Boden lag, noch ins Gesicht und so weiter. Das Mädel konnte ein bisschen weiterlaufen, das haben sie dann aber auch gekriegt. Also ich habe auch einen Polizeibericht dazu gelesen im Internet. Also die Frau war wohl 31 und er 30. Naja, und als dann jemand vom Parkplatz kam und halt gesagt hat, hey, lass das mal, haben auch mehrere, so wie ich das mitgekriegt habe, erstmal aufgehört zuzutreten, aber es waren halt immer noch welche, die dann schön weitergemacht haben, möchte ich jetzt mal meinen. Und also das ist so, was ich eigentlich sagen wollte, ne? Also diese Situation, also erstmal in der Schule wurde mir ja immer vermittelt, man muss da dazwischen gehen oder man muss sagen, halt, stopp.
Deeskalieren.
Genau, deeskalieren. Also ich habe da wie angewurzelt gestanden, genau wie viele anderen auch, und wusste gar nicht, was los ist.
Mhm.
Und der Typ, der da wirklich dazwischen gegangen ist, dem ist zum Glück nichts passiert, aber der hat dann auch halt 5 Meter näher dran gestanden, hat sich mit einigen unterhalten, was sicherlich auch schon einiges gebracht hat. Aber die halt noch weiter zugetreten haben, haben halt noch weiter zugetreten. Ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn da irgendwie gerade auf Leute eingetreten wird, die am Boden liegen, ja. Dann, ich meine, du weißt ja in dem Moment dann schon, mit was für Leuten du es zu tun hast. Also, weißt du, also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass wenn du jetzt intervenierst, dann wird das alles sich schon irgendwie wieder zum Guten wenden, sondern die treten gerade einen tot. Also wer auf dem Boden liegt und getreten wird, dessen Tod nimmt man in Kauf.
Ja.
Finde ich immer. Und das ist so, da willst du ja auch nicht mehr dazwischen gehen. Kann ich verstehen, wenn das einer nicht macht.
Ja. zumal man weiß ja auch immer nicht, also was bringt's und was bringt's mir ein, ne? Also das war so mein Gedanke in der ganzen Zeit. Also ich weiß, also ich kann wirklich nicht sagen, wie lange das gedauert hat, weil für mich kam es vor wie eine halbe Stunde oder Stunde. Mhm. Wahrscheinlich war es eher 2 Minuten, aber ja. In der Zeit geht halt nur einem durch den Kopf, was passiert mit mir, wenn ich jetzt was mache oder was passiert mir auch einfach so. Ja, und das war halt doch schon ein Erlebnis, was mir gesagt hat, geh wieder zum Sport und sorg dafür, dass du das nächste Mal die Hand hochkriegst, wenn dich irgendjemand angreift, ne?
Ja. Ja. Und das war aber nicht, also war das in irgendeiner Form ersichtlich, wieso es jetzt genau diese beiden getroffen hat?
Also ich weiß es nicht, ob die dann speziell welche rausgesucht haben. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil auf einem Festival, wo über 1000 Leute sind, da und da 2 rauszufinden, die gerade zum Parkplatz sind, und das sind genau die 2 Leute, die man vorher gesucht hat,
ja.
Finde ich schwer. Weiß ja nicht, wie das zu machen sein soll.
Heftig.
Also ich meine mal, ich will mir jetzt um Gottes Willen noch nicht irgendwie sagen, das sind jetzt Linksradikale oder irgendwas. Kann ja auch sein, dass es einfach so Schlägertypen waren.
Mhm.
Aber ich kann relativ definitiv sagen, dass das nicht 2 ganz präzise Ziele waren.
Ja, zumal bei Linken es ja eher ungewöhnlich ist, dass die andere Leute zusammenschlagen. Ne? Also die prügeln sich halt mit der Polizei.
Na gut,
aber ich habe noch nie davon gehört, dass irgendwie ein linker Mob losgezogen wäre und irgendwie, weiß ich, Nazis verdroschen hätte oder so. Habe ich noch nie von gehört.
Weiß ich ganz ehrlich auch nicht. Also ich steck da in der Szene nicht drin.
Ich auch nicht. Ich lese auch nur Zeitung.
Ja. Aber es war halt echt krass, das mal so vor der Nase gebunden zu kriegen, ne? Oder so direkt davor zu stehen.
Was denkst du, woher das kommt, Tobias, dass Leute Gewalt überhaupt in so einer Form ausüben?
Naja gut, also ehrlich gesagt, natürlich kann man jetzt sofort sagen, die Medien und die Computerspiele und tralala.
Die Computerspiele sind schuld.
Ja, nee, aber
da freut sich auch die CDU, wenn du das sagst.
Ja, nee, aber ich finde das persönlich viel zu einfach, das als Grund zu sehen. Oder auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die sich Spielzeugwaffen kaufen oder so, die hinzustellen, weil ich denke, das ist eher eine Randgruppe, die man da erfasst und als das Böse darstellt.
Mhm.
Und ich denke eher, dass es eine allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist, weil wenn man in einer Situation ist, wo man sich eigentlich sagt, hey Mensch, mir geht's gut, den Leuten geht's gut, warum sollte ich denen auf die Fresse hauen, ne? Also.
Wie ist denn deine Beobachtung so auf der Straße? Hast du das Gefühl, dass mehr Aggression unterwegs ist als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
Oh gut, so alt bin ich noch nicht, aber ehrlich gesagt bin ich nicht der Meinung, dass die Aggression jetzt groß zugenommen hat oder abgeschwächt ist.
Auch nochmal interessant, ne? Liegt es vielleicht einfach nur daran, dass wir älter werden, dass uns die Aggression, die sowieso da ist, stärker auffällt und wir dadurch das Gefühl haben, alles wird immer schlimmer? Könnte ja durchaus sein.
Das könnte auch sein.
Ne?
Ja, ich werde es
nicht. Müssen wir mal irgendwie versuchen zu objektivieren, diese Annahmen.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich gehe ja mehrmals auf Konzerte und so, und wo halt doch 1-2 Menschen mehr sind, und man sagt ja, wenn mehrere Menschen auf dem Haufen sind, dann kommt es auch eher mal zur Gewalt, aber das ist wirklich das erste Mal, dass es halt mehr war, als irgendwie ein Arm ins Gesicht bekommen oder so.
Ja. Und das hatte ja auf dich offensichtlich auch einen Effekt. Also du meinst ja, dass du jetzt zukünftig denn zum Sport gehen willst und dich dagegen wappnen willst, gegen so eine
Genau,
Situation.
Naja, Kampfsport habe ich davor schon gemacht.
Mhm.
Obwohl ich das nicht jetzt als Gewaltausübung sehe oder um Gewalt oder Druck abzubauen, sondern einfach so, um sich wettkampflich zu zeigen, was man halt kann, und so einen Maßstab zu setzen, ich würde jetzt, keine Ahnung, körperlich ihn besiegen. Ne?
Mhm.
Also so als Wettkampf sehen, das Ganze. Aber es ist natürlich ganz klar, also wenn du im Kampfsport halt eine Faust abfangen kannst oder die Deckung hochnimmst, dann ist es natürlich im richtigen Leben auch so. Und deswegen habe ich gesagt, ja, auf gut Deutsch, scheiß jetzt auf die Krankheit und mach einfach weiter.
Ja.
Mhm. Ja, so ist es.
Tobias, heftiges Thema, ne?
Ja.
Also, aber du hast jetzt quasi, du hast da nicht, danach nicht noch irgendwie so ein bisschen so ein beklommenes Gefühl, irgendwie, was dich noch so denn die Tage danach noch mit bewegt hat?
Na, sagen wir mal so, ich habe dann schon die Tage danach immer mehr drüber nachgedacht, zumal, also viele Sachen sind mir auch erst auf der Heimfahrt dann eingefallen, als ich dann am nächsten Tag mit Auto nach Hause bin, wie das eigentlich so alles war. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht ein Gesicht benennen oder eine Körpergröße oder wie alt die Leute waren. Also ich bin zum Beispiel fest davon ausgegangen, dass die Opfer jünger waren als ich, und als ich das dann in der Zeitung gelesen habe, beziehungsweise im Internet, stand da halt, die sind 30 und 31, und das sind ja doch ein paar Jahre mehr.
Ja, 18 bist du jetzt.
Genau, ich bin jetzt 18.
Genau.
Also doch schon ein beklommenes Gefühl zum einen und dann, also gerade jetzt auch einige Kumpels haben dann auch gleich gesagt, ja, also ich, beziehungsweise einer ganz speziell, der eh denkt, er ist ein ganz großer, dann gleich gesagt, also ich wäre da hingerannt und hätte geguckt, wie lange ich stehen bleibe, hätte ihn ordentlich eins auf die Fresse gegeben.
Ja, natürlich.
Aber wenn man erstmal in der Situation drin ist, also,
ja, na klar,
weiß ich nicht, es ist viel schwerer. Und das ist mir jetzt diesmal auch aufgefallen.
Nee, kann ich total nachvollziehen.
Mhm.
Tobias, ja, danke auch für deine Geschichte.
Ja klar, kein Ding.
Schönen Abend dir noch.
Tschüss.
Ja, ciao.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer und wir laden euch ein, anzurufen, über Gewalt zu reden, und zwar eure Erfahrungen mit Gewalt, sei es als Opfer oder als Täter. Was ist da mal passiert in eurem Leben, beziehungsweise was ist da vielleicht auch noch nicht passiert? Vielleicht habt ihr auch die perfekte Strategie, um Gewalt aus dem Weg zu gehen. Wie ich zum Beispiel, ich vermeide die U-Bahn. Also das ist natürlich, ja, funktioniert halt, weil ich gut genug verdiene, um mir ein Auto erlauben zu können, aber können ja nicht alle.
Nee.
Das heißt, viele sind auch darauf angewiesen, dann mit der U-Bahn zu fahren und da dann vielleicht das zu erleben, was ich von der U-Bahn erwarte zu erleben, obwohl ich es so oft gar nicht erlebe. Also es ist eigentlich vielmehr der Siff, der mich, als dass es dauernd Schlägereien gäbe oder so. Also schon, ja. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer.
Und als nächstes in der Leitung haben wir die Dana. Hallo Dana.
Hallo.
Hi.
Du, ja,
du hast auch schon so deine Erfahrungen gemacht.
Genau. Vor anderthalb Jahren hier bei mir in der Gegend. Da bin ich abends nochmal schnell losgegangen, um noch einkaufen zu gehen.
Mhm.
Und auf dem Rückweg schön Fahrrad vollgepackt. Also ich konnte das Fahrrad nicht mehr befahren. Und auf dem Rückweg waren auf einmal zwei Männer hinter mir. Und ich fand das im ersten Moment gar nicht komisch. Aber im nächsten Moment habe ich halt gemerkt, dass sie sich überhaupt nicht unterhalten.
Mhm.
Und das ist schon eigentlich merkwürdig, weil normalerweise, wenn da zwei Leute abends unterwegs sind, sind irgendwelche Kumpels, die noch irgendwo hingehen und die quatschen ja dann auch. Und es wurde mir dann ein bisschen komisch und dann habe ich irgendwie mal prob die Straßenseite gewechselt und dann sind die auch hinterhergekommen und dann bin ich stehen geblieben und haben sie sich im nächsten Hauseingang gesetzt. Und dann wurde mir das irgendwie zu krass. Und dann habe ich doch noch versucht, mit meinem Fahrrad irgendwie zu fahren. Und bin irgendwie kreuz und quer dann gefahren, gar nicht direkt nach Hause. Und irgendwie immer, wenn ich dachte, ich hätte sie abgehangen, waren sie dann an der nächsten Ecke. Und das Krasse war dabei halt, dass die maskiert waren. Also man konnte überhaupt nicht erkennen, wer sie sind.
Wie
maskiert? Weil ganz schwarz angezogen sind. Ja, so mit schwarzen Mützen. Und mhm, einer hatte so eine Motorradmaske an. Also dass man halt wirklich immer nur die Augen gesehen hat.
Krass.
Das, ja,
warum, war ziemlich heftig. Warum hast du nicht die Polizei gerufen?
Ging in dem Moment erstmal nicht, weil ich erstmal gucken wollte, dass ich mich in Sicherheit bringe. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich nach einer halben Stunde das geschafft, einen offenen Späti zu finden.
Mhm.
Bin da reingerannt und habe nur gesagt, machen Sie die Tür zu, ich werde verfolgt, ich weiß nicht warum. Und habe dann die Polizei gerufen und die sind auch dann ziemlich schnell mit zwei Einsatzwagen gekommen.
Mhm.
Einer hat mich nach Hause gefahren und einer hat noch die Gegend abgesucht. Aber es ist nichts gefunden worden. Also die waren dann natürlich weg. Ja, aber die Polizei war sich hinterher auch sicher, dass die mir eigentlich nicht wirklich was tun wollten, sondern dass die eigentlich nur Spaß daran hatten, mich da rumzuscheuchen, weil sie hätten oft genug die Möglichkeit gehabt, wenn sie mir was tun wollten, wirklich nah dran zu kommen. Aber das war schon eine krasse Erfahrung.
Hast du denn das Gefühl, dass sie dir nichts getan haben oder haben sie dir trotzdem was getan?
Also,
obwohl sie ja nur spielen wollten, ne?
Ja, also seelisch leidet man da am Anfang schon drunter, weil ich auch tagsüber immer, sobald ich Schritte hinter mir gehört habe, innerlich so eine totale Panik gekriegt habe. Aber da muss man, habe ich dann irgendwie gelernt, mit umzugehen und inzwischen kann ich auch abends wieder ganz normal rumlaufen und das ist auch in Ordnung. Aber gerade am Anfang war das schon heftig.
Wie lange hat das gedauert, bis du das vergessen konntest?
So ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich mich wieder sicherer gefühlt habe, so.
Würdest du sagen, dass das Gewalt war, was die ausgeübt haben an dir oder gegen dich?
Seelisch ja. Körperlich haben die nicht wirklich irgendwas gemacht, aber seelisch war das für mich schon eine Art von Gewalt. Und ich bin auch am Anfang von meinen Arbeitskollegen nicht ernst genommen worden. Die haben gedacht, das wäre so ein Spaß gewesen, was ich denen erzählt habe. Und die kamen dann am nächsten Morgen, wenn ich auf der Arbeit erschienen bin und sagen, ah, du bist ja da. Wir haben gesagt, du bist längst in irgendeinem Transporter oder so. Und das ist dann schon heftig, wenn man da so merkt, man wird da erstmal nicht so ernst genommen und man muss sich da irgendwie noch dafür kämpfen, dass man da irgendwie Recht bekommt und sagt, hey, das war einfach mal krass oder so, ne?
Was ist schlimmer, die Angst, die beiden Typen dir nachts eingejagt haben oder dass du von deinen Kollegen nicht für voll genommen worden bist?
Ich glaube, die Angst nachts, weil bei den Kollegen, da steht man dann auch drüber.
Da weißt du schon, dass die doof sind, oder?
Ja, da gibt man dann irgendwie einen Spruch zurück und dann halten die auch die Klappe, aber... Nee, die Angst dann, also vor allen Dingen auch die Angst danach war dann erstmal schlimm und dann immer, also gerade wenn ich einfach nur so zur U-Bahn gelaufen bin oder so und Leute hinter mir gehört habe und dann immer so, oh Gott, ich werde schon wieder verfolgt und dann so, nee, man ist auf dem Weg zur U-Bahn, natürlich gehen auch andere Leute dahin. Mhm. Das war schon, ja, aber irgendwann ging es dann wieder.
Und hast du denn mal überlegt, da eine Konsequenz draus zu ziehen, beispielsweise dir ein Pfefferspray anzuschaffen oder ein
Selbstverteidigungs-, genau, das habe ich direkt am nächsten Tag gemacht. Ich habe mir Pfefferspray gekauft am nächsten Tag und das habe ich auch abends immer dabei.
Aber auch noch nie eingesetzt?
Nö, Gott sei Dank nicht.
Ich denke dann auch mal, ich hab sowas auch mal gehabt und habe dann auch irgendwann gedacht, so, ja, was schleppe ich das eigentlich mit? Ich weiß überhaupt nicht, ob es funktioniert,
ja.
Also ob es technisch funktioniert. Das kann man dann halt nochmal ausprobieren, kurz mal draufdrücken, ey, da kommt tatsächlich was raus. Aber hilft das oder, weißt du?
Es ist ja auch die Frage, ob man damit Leute nicht eventuell noch provoziert, dass es ja, vielleicht eben, gar nicht dazu gekommen wäre. Ja, und dann genau. Zückt man das Teil und dann denkt man, oh, jetzt will der mir ins Leder und dann eskaliert das erst recht.
Achso, ja, nee, du musst dann, also wenn du sowas ziehst, also überhaupt jede Art von Waffe, dann musst du, dann du ziehst die nur, wenn du sie einsetzt.
Ja, genau.
Das also so wie und. Im Film hier, Hände hoch! Das macht halt keiner.
Augen
also,
auf.
Genau. Sonst du ziehst das raus und jagst dem die Ladung rein. Also ansonsten
ja, sofort.
Bist genau. Du das Ding nämlich los und er jagt dir die Ladung
ja,
rein.
Ja, na klar.
Also das.
Genau. Und das ist halt das Gute. Also ich habe in meiner Familie mehrere, die in verschiedenen Bereichen bei der Polizei arbeiten.
Ah ja.
Und ich habe das dann auch in Trockenübungen geübt, wie man sich da verhält. Dass es zum Beispiel wichtig ist, weil der Kopf ein relativ kleines Ziel ist, aber das soll ja eigentlich in die Augen gehen, in die Nase,
ja.
Dass man auf den Brustkorb zielt und dann gezielt nach oben geht, weil dann findet man den Kopf auch sehr viel schneller, als wenn man versucht, den Kopf zu treffen.
Mhm.
Und so, aber ja, also man muss sich halt bewusst sein, dass das eine Waffe ist, das Pfefferspray. Und offiziell erlaubt ist es nur gegen Tiere einzusetzen. Und wenn man das gegen Menschen einsetzt, kann man damit rechnen, dass man auch eine Anzeige wegen Körperverletzung bekommt. Die dann natürlich hinterher, also was heißt natürlich, aber das muss dann abgewogen werden, ob man wirklich bedroht war, dann wird es auch wieder fallen gelassen, so eine Anzeige. Aber es ist halt eine Waffe davon. Damit muss man schon auch vorsichtig umgehen.
Das ist ja interessant, das wusste ich auch noch nicht, dass man wegen Pfefferspray schon...
Ja, Pfefferspray ist verboten.
Ja.
Auch Messer, die du mit einer Hand einsatzbereit machen
ja,
kannst,
so,
sind auch
so Klappmesser.
Klappmesser, Butterfly, sowas halt. Rambo-Messer hinten in der Hose oder so. Es ist, halt, ist halt verboten. Also die musst du darfst die nicht einhändig einsatzbereit machen
nee.
Können. So.
Nee.
Im Rucksack
die müssen
kannst
auch
halt
gesichert sein. Also wenn man eins mal ausprobiert, ob es funktioniert, dann darf man das danach auch nicht mehr nutzen. Die haben ja so eine Verblombung dran.
Ach.
Und wenn man das einfach so mit sich rumschleppt, muss das auch gesichert sein.
Ach, das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, ja. Man dürfte es einfach im Rucksack dann halt einfach mit sich rumschleppen, weil da muss man ja drin kramen, bevor man die Waffe in der Hand hat.
Ja. Nee, also eine Waffe muss ja im Normalfall generell, was man bei sich hat, es muss sie gesichert sein.
Ja.
Wie geht's dir heute jetzt damit, Dana? Ist das noch eine Sache, die
dich
da beschäftigt?
Gut. Also das ist jetzt anderthalb Jahre her und ja, wie gesagt, ich kann mich ganz normal wieder draußen auch bewegen und fühle mich sicher. Ich denke auch nicht, dass mir sowas zweimal im Leben passiert.
Da drücken wir dir die Daumen, Dana, dass das so bleibt.
Ja, danke. Und was ich noch sagen wollte zum Thema Zivilcourage, das ist halt auch immer ganz wichtig. Also das weiß ich eben auch aus meiner Familie. Selber irgendwo einzugreifen ist natürlich immer super gefährlich, weil dann kriegt man selber auch was ab. Aber wenn man sieht, dass irgendjemand verprügelt wird oder vielleicht sogar schon auf dem Boden liegt oder so, sollte man immer selber gucken, dass man möglichst schnell aus dem Sichtfeld der Täter rauskommt und dann als allererstes die Polizei rufen. Weil die Polizei kann einschreiten, man selber vielleicht nicht, aber dann hat man damit auch Zivilcourage geleistet und das ist, machen halt auch viele nicht. Die meisten gucken, rennen weg und sagen, Gott sei Dank bin ich in Sicherheit. Aber dann noch dran zu denken, einfach mal schnell die 110 zu wählen, kann halt Leben retten.
Mhm. Aber das ist natürlich auch so eine Hoffnung, dass die Polizei dann eingreift. Ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich mal das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt die Polizei rufen, sonst passiert hier was Schlimmeres. Und dann habe ich sie auch am Horizont. Was ist los, Dana?
Ich habe nur gerade einen Kuchen aus dem Ofen geholt.
Dann sag doch gleich noch deine Adresse durch, bitte, damit wir nach der Arbeit kurz vorbeikommen können.
Ja.
Jedenfalls habe ich da die Polizei gerufen und ich habe sie dann auch am Horizont vorbeifahren sehen, aber die sind leider nicht dorthin gekommen, wo das eigentliche Problem gerade am Schwellen war. Also ja. Die sind einfach nicht aufgekreuzt. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh nee, weil das war auch tatsächlich eine Situation, wo sehr viele Leute involviert waren, also wo es für die tatsächlich auch Arbeit bedeutet hätte. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, nee, das lassen wir mal lieber sein.
Aber wir haben einfach nicht genug Polizei. Und die, ja, die wir haben, ist halt...
Hier
die,
in
die
Berlin
haben, ist
natürlich
halt,
ein großes Problem.
Genau, die, die wir haben, ist halt extrem schlecht ausgerüstet.
Ja.
Also das ist...
Aber versuchen sollte man es trotzdem immer, Polizei zu rufen, wenn die nicht kommt, weiß man, dass man es versucht hat.
Auf jeden Fall, definitiv.
Dann liegt die Verantwortung nicht mehr bei einem selber.
Mhm. Ja. Dana, auch vielen Dank für deinen Anruf und ich wünsche dir, dass dir sowas nicht nochmal passiert.
Ja, danke. Hier
mit den Typen. Schönen Abend dir noch.
Danke.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Na, da,
was machst du?
Diese, jetzt habe ich's.
Ach so.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Ja, diese Technik hier. Es gibt hier so einen kleinen Pfeil auf dem Touchpad und da muss man den genau auf die
Taste. Ja, das ist die, diese, das kannst du vergessen, diesen Touchscreen, der ist, ja. Das ist alles digital. Digital macht alles viel einfacher.
Ja, natürlich. Wie auch sonst. Ja.
0331 70 97 110. Wenn auch ihr mal mit unserer hochperformativen digitalen Telefonanlage in Konflikt geraten wollt. Das Thema heute Abend im Blue Moon hier ist Gewalt und euer Umgang damit. Also seid ihr Opfer von Gewalt? Seid ihr Täter von Gewalt, sagt man gar nicht, ne? Übt ihr Gewalt aus oder wird Gewalt an euch ausgeübt? Und zu welchem Grad seid ihr denn eigentlich mit Gewalt konfrontiert gewesen? Ist das Gewalt mit Worten gewesen oder Gewalt mit Fäusten oder sonst welchen Handlungen?
Oder Gewalt im Internet auch.
Oder Gewalt im Internet. Geht das überhaupt? Das ist so
Cybermobbing?
Cybermobbing. Ich hab ja immer ein bisschen das Gefühl, dass Cybermobbing so ein Thema ist, dass alte Leute anfangen zu diskutieren, weil das das Einzige ist, was sie im Internet verstehen. So kommt mir das ein bisschen vor.
Also
irgendwie, weißt du so, Holgi schreibt, Golo ist doof, irgendwo auf seine Webseite und irgendjemand kommt vorbei, irgendein alter Politiker oder Redakteur oder so, sieht das und denkt sich, ah, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Früher hat er das an die Klowand gekritzelt und da haben wir das Mobbing genannt. Also ist es jetzt Mobbing im Internet, im Cyberspace und darum ist es Cybermobbing. Und ich habe immer den Verdacht, als wäre dieses Problem so ein mediengemachtes Problem. Kann mich auch völlig täuschen. Ich habe null Sachverstand.
Das
wäre jetzt eine steile These von mir.
Das könnten wir jetzt gut mal Mario Götze von Borussia Dortmund fragen, der unter der Woche bekannt gegeben hat, oder er hat nicht bekannt gegeben, aber es wurde bekannt, dass der zu Bayern München wechselt und daraufhin ist ja auf dessen Facebook-Seite, die mussten sie zwischendurch sperren, weil die Leute davon sprachen unter anderem, dass sie ihn verbrennen wollen.
Ja.
Und das ist natürlich schon eine Sache, ich glaube, da sagt man nicht so, ach naja, den lösche ich jetzt mal in den Kommentar, sondern da denkt man vielleicht schon auch eine Minute länger drüber
nach. Also wenn ich Mario Götze wäre,
ja.
Und wie viel Millionen macht er im Jahr?
10.
Ja, also wenn ich Mario Götze wäre, da würde es mich einen feuchten Scheißdreck interessieren, was irgendjemand auf Facebook über mich schreibt. Ernsthaft. Da würde ich mir wirklich denken, so ja, schreib du, Pfeife. Also das ist Facebook, aber Facebook ist natürlich auch ein ganz komisches Sammelbecken der Verbalgewalt. Also wenn man Gewalt als verbale Gewalt auch definieren will, dann findet man die besten Exemplare bei Facebook, wo dann auch tatsächlich Menschen unter ihrem ganz normalen bürgerlichen Namen Sachen schreiben. Also es würde mich wundern, wenn man für einige dieser Sachen nicht Besuch vom Staatsanwalt bekäme, wenn er wüsste, dass man das geschrieben hat. Also eben wie du sagst, so, ja, ich zünd dich an. Das ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie Holgi 88 geschrieben hat, sondern Holger Klein. So kann man dann ja überall nachvollziehen, wer das ist, der Typ. Nein, ich habe das jetzt nicht geschrieben, obwohl. Mal gucken hier, Facebook.
Naja, aber wenn du nur jetzt Christian Müller heißt oder so, dann ist natürlich wiederum ein bisschen schwieriger.
Ja, also, nee, ist es nicht. Du bist auf Facebook unterwegs. Wenn ein Staatsanwalt wissen will, wer du bist und Facebook darum bittet, das zu sagen, dann wird Facebook dem sagen, wer du bist.
Das
selbst, wenn
soll,
du,
das,
selbst wenn du auch Mario Götze heißt.
Das soll wohl angeblich nicht so einfach sein. Wir hatten das Thema auch unter der Woche hier bei Fritz und da habe ich mit einem Anwalt telefoniert und der meinte, dass man da wirklich die IP-Adresse bekommt von Facebook. Da muss man schon wirklich richtig Rabatz machen.
Ja, ja, klar muss man da richtig Rabatz
also
machen.
Also so leicht ist es nicht.
Na klar, also aber den Rabatz macht ja dann der Staatsanwalt. Hm. Also wenn der sagt, ich ermittle jetzt mal und ich will jetzt die IP-Adresse haben, kriegt er die meines Wissens.
Also er hatte mir das so erklärt, so dass ich daraus geschlussfolgert hatte, dass es anscheinend nicht so ohne weiteres möglich ist.
Aha.
War ich auch erstaunt.
Ja, na dann muss man halt selber irgendwie so ein bisschen Data Mining betreiben. Also einfach mal ein bisschen drauf rumklicken auf dem Profil von den Leuten, dann weiß man ja auch relativ schnell, mit wem man es zu tun hat.
Ja.
Weil die schreiben da ja alles rein, von dem selbst Sachen, bei denen sie nicht wissen, dass sie da reinschreiben. Also die ganzen Fotos, die Leute so hochladen, da kann man dann auch immer ableiten, wo die wohnen, was so ihre Standardwege zur Arbeit sind und so.
Und ihnen dann auflauern.
Auflauern, genau.
Ja.
Kann Mario Götze dem auflauern und ja. Naja. 0331 70 97 110. Über Gewalt reden wir. Wir machen uns gerade ein bisschen lustig drüber. Kann man auch machen. Vielleicht ist es ja auch eine witzige Angelegenheit. Ich habe auch schon wieder, weiß ich gar nicht, 2, 3, 4 Monate her mit einem ehemaligen Hooligan ein Interview gemacht. Das war wirklich ganz interessant. Der hat auch ein Buch geschrieben, der heißt Name vergessen. Und der hat mir erzählt, wie das so ist als Hooligan, weil da ist Gewalt, also die Art von Gewalt, die Hooligans aneinander ausüben, ist halt Sport bei denen. Das ist halt eine Grenzsportart oder eine Extremsportart. Und ich habe halt auch gesagt, so, aber was ist denn, wenn ich da jetzt so rumlaufe und ich gerate da zwischen die Fronten? Woher wisst ihr denn, dass ich keins aufs Maul zu kriegen habe? Und er sagte nur, du gerätst nicht zwischen die Fronten. Du weißt überhaupt nicht, wo wir uns hauen. Also wir richtigen Hooligans, wir sind nicht die, die durch die Stadt marodieren.
Mhm.
Das fand ich schon irgendwie ganz spannend.
Und es gibt ja auch angeblich da so den Ehrenkodex, dass wenn jemand am Boden liegt, dass man da nicht weiter raufhaut und so. Also dass schon wohl angeblich da ein gewisses Bewusstsein noch dann herrscht.
Ja, ist schon faszinierend. Kampf. Also der hat ein Buch drüber geschrieben, das Buch heißt Fußball-Raudis, das weiß ich. Wie er heißt, kann ich jetzt mal schnell googeln, während du hier die Sendung wieder an dich reißt, bitte.
Und nochmal kurz sage, dass wir über Gewalt sprechen die ganze Zeit schon und ihr, wie gesagt, gerne anrufen könnt unter der 0331 70 97 110. Wir machen mal kurz eine kleine Pause mit Musik.
Michael Pettau.
Wir hören kurz Musik und dann reden wir gerne weiter mit euch. Bis gleich. Ihr seid im Blue Moon auf Fritz.
Was war das für Musik?
Das war College featuring Electric Youth mit A Real Hero aus dem Drive-Soundtrack.
Aus dem Drive-Soundtrack?
Mhm.
Drive-Soundtrack.
Mit Ryan Gosling. War im Kino letztes Jahr.
Mhm.
Sagt dir gar nichts.
Nein. Ich bin ja Kulturbanause.
Ach, das,
es lebt sich wirklich sehr unbeschwert, wenn man viele popkulturelle Phänomene einfach nicht mitbekommt, weil man, weiß ich nicht, pennt. Oder was auch immer ich so mache.
Aber du hast die Frage gestellt, weil dir das Lied gefallen ist?
Ja, das klang ganz nett.
Ja, das finde ich auch, das ist super. Der Film ist generell sehr atmosphärisch und die Musik unterstreicht es super.
Worum geht's denn da?
Da geht es tatsächlich auch um Gewalt.
Ah.
Wie heute auch das Thema
perfekt.
Ist hier im Blue Moon auf Fritz.
Goldene Moderationsbrücken bauen, das können wir. Nee, echt, da geht's um Gewalt.
Da geht's darum, dass ein Typ, Ryan Gosling in dem Fall, immer mit seinem Auto durch die Gegend fährt und für andere Leute so quasi den Fahrer macht, die krumme Dinger drehen.
Ach, davon habe ich mal einen Trailer irgendwo gesehen. Immerhin.
Mhm. Spalten sich komischerweise die Leute total bei dem Film. Manche finden den total scheiße, andere total gut. Ich gehöre zu denen, die ihn richtig gut finden. Nicht nur die Musik, auch so den ganzen Film.
Aha. Ist das so ein Remake irgendwie? Es gab mal,
nicht, also,
das klingt gerade so wie ein Film mit Paul Newman oder sowas aus den 70ern oder 60ern.
Das weiß ich nicht. Nee? Ich hätte gedacht, das wäre ein neuer Film.
Nee, kann auch gut sein. Ich will jetzt hier keine Propagandalügen verbreiten. Doch will ich, aber nicht, was Filme angeht.
Eine knappe Stunde haben wir noch, eine gute Dreiviertelstunde könnte man auch sagen, hier im Blue Moon auf Fritz zum Thema Gewalt unter der 0331 70 97 110 seid ihr eingeladen anzurufen. War das jetzt wieder aus Deutsch gerade?
Was?
Eingeladen anzurufen?
Das das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht,
okay.
Glaube ich.
Du sagst es auch, okay, alles klar. Ja. Holger hat mich gerade.
Ich habe ihm gesagt, genau, jetzt bist du jetzt selber schuld, ne? Wenn du Insider-Sachen, wenn du Insider-Gespräche on air hebst, dann musst du sie auch erklären.
Ja, natürlich, deswegen. Ja. Ich gehe da offensiv mit um.
Ja. Das hätte keiner mitbekommen. Ich habe Golo vorgeworfen, Ostdeutsch zu reden, weil ich nämlich festgestellt habe, dass im Osten, die Mauer in den Köpfen, jetzt sitzen ganz viele zu Hause, der hat eine Mauer im Kopf. Ja, habe ich. Im Osten wird anders gesprochen als im Westen. Und das merkst du an so diversen Worten. Also so zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn ich dir von meinem Essen was abgeben will, weil ich finde, dass es gut schmeckt und du das mal ausprobieren solltest, dann sage ich, probier doch mal, im Osten sagt man koste mal. Mhm. Also Kosten ist zum Beispiel Ostdeutsch. Und diese Wendung, ihr könnt uns gerne anrufen oder so ähnlich. Nee, wir werden dann gerne mit euch sprechen.
Nee, gerne also, anrufen, hatte ich gesagt.
Gerne anrufen. Mhm. Das ist auch sowas, das hast du im Westen auch sehr selten. Also im Osten hast du so ein Restaurant, wir begrüßen sie gerne in unserem Biergarten. Und wenn du im Westen unterwegs bist, wir begrüßen sie in unserem Biergarten. Oder willkommen. Also, so hier, bang, nimm, friss.
Zeit sparen,
genau. Zeit ist Geld.
Genau. Kapitalistisch.
Genau, Zeit ist Solidarzuschlag. Nee, wie heißt das? Weiß ich nicht.
Wir schweifen ab.
Natürlich.
Es geht um Gewalt und Fatuma ist an der Leitung. Fatuma, da bist du. Hi. Bist du noch bei uns?
Fatima, hallo?
Ja, Fatuma.
Fatuma,
doch so.
Nee, nicht Fatuma, sondern Fatuma.
Fatuma.
Ja.
Jetzt haben wir es, perfekt.
Bitte?
Sprich mit uns, wie definierst du Gewalt? Wo beginnt bei dir Gewalt?
Also als ich die junge Dame am Anfang gehört habe, da ist mir eine Geschichte eingefallen, also ich kann jetzt das Jahr nicht mehr genau benennen. Es muss 2005 oder 2006 gewesen sein. Ich bin in der Vorderpfalz aufgewachsen und war zu der Zeit öfter bei einer Freundin in Mannheim zu Besuch und war damals leidenschaftliche Fahrradfahrerin und bin da als öfter die 20 Kilometer mit meinem Fahrrad gefahren und dann hatte ich das Wort, es war vielleicht 23 Uhr oder so und dann habe ich mir überlegt, oh, ich will jetzt nach Hause und dann bin ich da abends losgefahren. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, also ist flaches Land, aber da sind halt ständig irgendwelche Brücken über Autobahnen. Und das war die vorletzte Brücke bis vor dem Heimatort. Und ich bin die Brücke hochgefahren und bin dann rund die Brücke auf der anderen Seite runtergerollt. Ich bin wirklich ein bisschen durcheinander, weil das ist wirklich krass gewesen. Und ich rolle runter und dann werde ich immer langsamer auf einmal. Und dann bin ich halt aufgestanden und habe in die Pedalen getreten und es ging nichts mehr. Ich bin nicht vorangekommen und ich habe Musik auf den Ohren gehabt. Und dann habe ich mich rumgedreht und habe gesehen, dass da jemand an meinem Fahrradkorb hinten dran hängt, dass ein Gepäckträger einer festhält. Und ich bin halt so ein Mensch, ich denke nicht, dass mir irgendjemand was Böses tun will. Ich habe im ersten Augenblick mal gedacht, die Person, die braucht Hilfe oder so. Dann wollte ich meinen Ohrstöpsel rausziehen aus dem Ohr und dann hat der mich schon geschnappt und mich vom Fahrrad gerissen. Und also ich habe mich vom Fahrrad ziehen lassen, weil ich habe gewusst, wenn ich vom Fahrrad bin, dann habe ich das Fahrrad immer zwischen den Beinen und dann kann ich reagieren, weil ich bin ausgebildete Kampfsportlerin. Und dann habe ich den Typ halt erstmal geschnappt, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, ob ich ihn getreten oder geschlagen habe und habe ihn auf den Boden gedrückt und habe den dann halt so Zeug zugeflüstert. Da habe ich ihm gesagt, also habe ihn gefragt, was ihm einfällt, was er jetzt gemacht hätte, wenn da wirklich eine hilflose Frau vorbeigekommen wäre.
Ach, du hast ihn vermobbt und ihn dann gefragt, was der Scheiß soll?
Ja.
Eigentlich eine coole Strategie eigentlich, ne?
Noch ein bisschen eine kleine Erziehungsmaßnahme.
Ich glaube so. Ja.
Was?
Wir haben gerade gesagt, doch, das ist noch eine kleine Erziehungsmaßnahme sozusagen, du hinterhergeschickt hast gleich, was sehr gut ist. Aber red du gerne weiter.
Ja, ich war halt, also die Situation war wirklich unfassbar, ja. Weil ich bin ausgebildete Kampfsportlerin, das war mein Glück. Und dann ist der halt aufgestanden und ist weggerannt. Dann habe ich mich halt wieder auf mein Fahrrad gesetzt und habe erst mal geschaut, weil es war halt ein Feldweg, dass ich auf eine befahrene Straße oder auf eine wenigstens einigermaßen befahrene Straße wiederkomme. Und dann habe ich während dem Fahrradfahren habe ich dann das Handy halt aus der Tasche rausgefummelt und habe die Polizei angerufen. Und die waren wirklich, das war unfassbar, was ich mir da für einen Scheiß habe anhören müssen. Und dann sagen die so seelenruhig, ja, bleiben Sie dort, wo Sie sind, bewegen Sie sich nicht weg. Dann habe ich zu denen gesagt, jetzt hören Sie mal zu, wissen Sie, was mir gerade passiert ist? Ich bleibe jetzt bestimmt nicht hier auf dem Feldweg stehen. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir müssen doch da, was das ist, was Spuren sichern. So habe ich gesagt, allzu viele Spuren werden hier nicht sein. Und dann habe ich halt erstmal mit denen rumdiskutiert, dass ich jetzt nicht hier stehen bleibe. Dann habe ich denen gesagt, dass sie mich da und da an der Kreuzung dann finden. Und dann waren die Kollegen zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten gebraucht, bis die da waren. Und das war echt unfassbar. Dann haben wir mein Fahrrad erstmal an der Tankstelle abgestellt. Und dann haben sie gesagt, ja, dass sie jetzt nochmal mit mir dahin fahren wollen. Und ich habe mich so aufgeregt. Ich habe zu denen gesagt, ihr glaubt doch jetzt nicht echt, dass da jetzt noch eine gute halbe Stunde der Typ dasteht oder wie? Und die haben die gesagt, ja, aber wir müssen da jetzt trotzdem mal gucken. Und dann habe ich zu denen gesagt, jetzt hören Sie mal zu, wenn hier jetzt wirklich was passiert wäre und sie wären da 20 Minuten später angetanzt. Also das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Ja, und das war dann der Hammer. Und das war eigentlich, also die Aktion, was da passiert ist, das war eigentlich nicht das Tragische. Weil ich konnte mich ja Gott sei Dank relativ gut wehren. Das Schlimme kam danach. Dann Tage später ist die Polizei mit Ordnern vorbeigekommen, wo Sexualstraftäter aus der Nähe abgebildet waren. Mhm. Ich musste dann da auch irgendwas unterschreiben, dass ich da halt nicht sage, wen ich da drin gesehen habe. Und ich habe in diesem Ordner wirklich einige bekannte Gesichter gesehen. Oh. Und ich fand das viel schlimmer als die Tat.
Ja.
Inwiefern bekannte Gesichter aus deinem Bekanntenkreis oder so Leute, die man in der Stadt kennt?
Also jetzt nicht wirklich aus dem Freundeskreis, aber schon bekannte Gesichter, weil da, wenn man auf dem Dorf aufwächst, also die Zuhörer, die das Dorfleben kennen, die wissen, dass man da eigentlich jeden kennt, der da so rumläuft. Und das ist halt trotzdem schon hart, wenn man dann da, ja, wirklich Leute sieht, die man regelmäßig zu Gesicht bekommt in der Realität.
Und was hast du denn mit der Information angefangen, als du das dann wusstest?
Ja, ich konnte ja damit nichts anfangen. Was hätte ich damit anfangen sollen, hätte ich jetzt da...
Weil eigentlich will man hingehen und die konfrontieren, die Leute. Ne? Eigentlich will man sagen, was ist das denn mit dir da?
Mhm.
Ja. Ah ja, das kann ich nicht machen.
Nee, natürlich nicht, aber man würde gerne, oder? Der Verstand hindert einen daran, nicht das Herz.
Nee, ehrlich gesagt habe ich mir da wieder so, das weiß ich nicht mehr, was ich jetzt sagen sollte. Das war ein ganz anderes Szenario, die ich mir da ausgemalt habe, als die anzusprechen.
Fatima, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, wie man eigentlich mit Gewalt umgeht. Und du hast ja nur gesagt, du bist Kampfsportlerin. Was würdest du denn sagen? Wie wirkt man denn deeskalierend in so einem Moment? Hast du damit Erfahrung?
Ich war wütend, also ich war natürlich, ich war geschockt erstmal, ich war auch total zitterig, als ich mich damit auf mein Fahrrad geschwungen habe, aber ich musste lachen. Ich musste unglaublich lachen, weil ich mir gedacht habe, dem Idiot geht's wahrscheinlich genauso wie mir.
Wie meinst du das?
Also, dass er jetzt total zitterig ist und die Situation nicht so richtig annehmen kann und nicht weiß, wie er damit umgehen soll.
Weil er irritiert war, wie die ganze Sache ausgegangen ist, dass er auf einmal... auf den Deckel kriegt.
Ich habe es jetzt nicht verstanden.
Weil er irritiert war, dass die Situation sich dann auf einmal so gedreht hat, dass ihm quasi jemand gegenüberstand, die ihn da durchaus auch die ihn da auf einmal dann handgreiflich auch niedergerungen hat, wie du es ja erfolgreich dann geschafft hast zum Glück. Da war er wahrscheinlich nicht drauf gefasst.
Ja, also eine Sache habe ich seit dieser Aktion geändert, dass ich nicht mehr mit Ohrstöpseln nachts durch die fahre oder laufe.
Ja, gute Idee eigentlich. Ja.
Ja, hätte man auch mal früher drauf kommen können. Aber das war nämlich der Hammer, weil ich weiß nämlich, wie das passiert ist. Das ist nämlich, weil dort, wo ich aufgewachsen bin, da ist nichts los. Also das ist wirklich, das sind super kleine Dörfer. Und dieser Typ, der muss mich mit dem Auto auf dem Weg überholt haben. Und muss dann irgendwo eine Haltebucht gesucht haben und hat mir dann da aufgelauert.
Krass.
Ja, weil, man fragt sich halt immer, was geht eigentlich in den Köpfen solcher Leute vor?
Hm? Weil der ist ja auch im Auto geflohen dann.
Ja. Was mag sich so jemand denken? Also vielleicht denkt er sich auch gar nichts. Also wahrscheinlich denkt er gar nichts. Weil in dem Moment, wo man denkt, arbeitet ja doch der Verstand und das führt ja dann gerne auch mal zu Vernunft. Und dann lässt man sowas. Fatima, vielen Dank.
Ja. kein Ding.
Gute Nacht noch.
Mach's gut. Tschüss.
Beschränkt sich eigentlich, oder was heißt beschränkt, ist auch das falsche Wort, aber gibt es eigentlich bestimmte Gegenden in Berlin oder Brandenburg? In Brandenburg bin ich jetzt nicht so viel unterwegs wie in Berlin, aber gibt es bestimmte Gegenden, wo es gewalttätiger zugeht und wo nicht? Oder ist das auch wieder nur so eine Einstellungssache? Ich fühle mich halt an der S-Bahn Neukölln irgendwie stärker bedroht als an einer, weiß ich nicht.
Oder viele denken ja so, dass vielleicht in Marzahn oder so es besonders schlimmer wäre, aber wiederum andere Leute, die dort herkommen oder die dort länger gewohnt haben, sagen dann auch genau das Gegenteil.
Ich habe mal, ein Problem haben. Genau, ich habe mal, das ist 10 Jahre, über 10 Jahre her, da habe ich mal einen Polizisten getroffen, wann war das, 1999 war das. Da haben wir eine Aktion, also auch so Fritz-Aktion in Marzahn auch gemacht, stand da mit so einem LKW rum, haben Heizefeiz gemacht. Und da war halt auch so ein Kontaktbereichsbeamter, der lief da so rum, gemütlicher. Und mit dem habe ich auch geredet, meinte auch so, ja, und so Marzahn und so was. Meinte, ja, ich habe mich extra hier hinversetzen lassen von Charlottenburg, weil es hier so ruhig ist. Hier passiert nichts.
Also
das ist, also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Der sagte, nö, das ist, also klar gibt's hier auch mal irgendwie die üblichen Rangeleien, Streitereien und sowas, aber das ist wesentlich, wesentlich entspannter als irgendwo in der Innenstadt. Das fand ich schon echt bemerkenswert. Und ich bin letztens in versehentlich, auch so eine Geschichte, wie ich den Schienenersatzverkehr nicht kapiert habe. Aber egal. Ich stand jedenfalls an der S-Bahn Neukölln und bin da in M41 umgestiegen, also in den Bus, und kam gerade aus London. Also ich war wirklich auf dem Weg vom Flughafen zurück und habe in London in South Kensington gewohnt. Das ist dann so, weißt du, wo du so für Einzimmerwohnung 1500 Euro Miete bezahlst und sowas.
Ich dachte, das wäre überall in London so.
Nee, es gibt noch ein paar Ecken, da zahlst du nur 1000.
Okay.
Also es war ein bisschen teurer. Und da war halt alles total geleckt und alles friedlich und alle haben sich benommen und so. Und dann stehst du dann so nachts an der S-Bahn Neukölln und das ist halt so ein aberwitziger Kulturschock. Und ich habe mich sofort, und das finde ich zumindest bemerkenswert. Ich habe mich sofort unsicher gefühlt. Ich bin da ausgestiegen aus diesem Bus und habe gedacht, alter Vater, was ist denn hier? Das ist ja ganz schön. Nimm dich mal in Acht. Sei mal vorsichtig. Steh gerade. Also sieh nicht aus wie ein Opfer. War das Erste, was ich gedacht habe, als ich da gestanden habe. Und das ist eigentlich sehr tragisch, finde ich. Also, dass du im Grunde so ein No-Go-Area-Ding auf einmal im Kopf hast, ohne dass das möglicherweise nötig ist. Weil natürlich ist da nichts passiert.
Ja.
Nichts. Ja. Doch das Einzige, was passiert ist, dass ein Besoffener an der Bushaltestelle einer Frau auf den Arsch geglotzt hat. Also der stand halt in seiner Bierpulle und hat die ganze Zeit auf den Arsch geglotzt. Und wer weiß, ob der überhaupt der auf den Arsch geglotzt hat oder ob der auch einfach nur irgendwie ein Loch in die Luft geguckt hat.
Ja. Ich würde gerne deine Frage, die du gerade mit den Stadtteilen
No-Go-Areas
aufgeworfen hast, die würde ich gerne mal an den Sascha weiterleiten. Oh. Sascha, hörst
Hi.
Du uns? Hi. Du kommst
ja,
aus,
ich höre euch.
Du kommst aus Niederschönhausen.
Ich wohne jetzt in Niederschönhausen. Ich komme nicht aus Niederschönhausen, ich komme eigentlich aus Berlin-Tegel, also Reinickendorf.
Ja.
Und ja, da bin ich groß geworden, aber da muss ich sagen, ist vielleicht auch eine subjektive Empfindung, weil ich finde, da war die Gewalt für mich doch größer als jetzt in den anderen Bereichen, wo ich gewohnt habe.
Wobei Reinickendorf vielleicht ist auch bürgerlich. Nur gut, das Märkische Viertel ist in Reinickendorf, ne?
Nein, Märkische Viertel war ich auch zeitweise, aber wie gesagt, zur Schule gegangen bin ich am Kurt-Schumacher-Damm.
Mhm.
Das ist so ein bisschen raus von Tegel.
Ja.
Und da kam es mir schon so vor, als wäre es gewalttätiger, aber vielleicht lag es einfach daran, dass ich zu dieser Zeit einfach schulpflichtig war und dass man als schulpflichtiger Junge sowieso eher an den jüngeren Gefilden rumschwebt und dass man da einfach auch mehr mitbekommt. Weil, wie gesagt, wenn man jung ist, probiert man sich ja doch noch aus und testet seine Grenzen aus. Und wenn man dann halt auch immer da ist, wo viele Jugendliche sind, dann kommt es wahrscheinlich eher dazu, dass man aneinander gerät.
Und wenn du jetzt mehr so in Mitte unterwegs bist oder so, also kannst du da so ernsthaft Unterschiede feststellen innerhalb Berlins?
Innerhalb Berlins muss ich sagen, doch. Also ich habe wirklich in Schöneberg zwei Gewalterfahrungen erlebt. Ich wurde dort zwar wirklich überfallen.
Aha.
Das war auch mehr oder weniger spontan. Das war immer am Bayerischen Platz. Da bin ich auf dem Weg zu einem Kumpel gewesen, hatte ein relativ neues Telefon, was am Headset erkennbar war. Und bin dann da wirklich bloß eine Straße lang gelaufen. Da waren 5 Jungs, die standen auf einem Müllplatz. Und da habe ich dann bloß gemerkt, dass sie auf mich reagiert haben. Und schneller als ich gucken konnte, standen dann noch alle 5 um mich rum.
Aha.
Und der größte von den 5 kam auf mich zu und hat mir dann gleich eindeutig vermittelt, dass er sofort mein Geld, mein Handy und sonstige Wertgegenstände von mir haben möchte.
Haben die dich sonst in Ruhe gelassen?
Nee, leider nicht. Und da war ich halt auch erstmal ein bisschen perplex. Und im nächsten Moment kam aber auch schon der zweite auf mich zu, der mir dann auch schon die Sachen ausgeräumt hat aus den Taschen.
Ja.
Die haben dann, wie gesagt, auch mein Portemonnaie komplett zerpflückt, haben dann den Rest des Portemonnaies einfach auf die Straße geworfen. Und zum krönenden Abschluss, als wir dann schon alles hatten, hat der Große dann irgendwie noch irgendwie das Gefühl gehabt, mir unbedingt ins Gesicht schlagen zu müssen. Hat es dann auch 2-3 Mal getan, hat mich noch an die Wand gedrückt und meinte, ich soll bloß nicht zu den Bullen gehen.
Also ist richtig krimimäßig.
Ja, schon. Also die hatten, wie gesagt, auch 2 von denen hatten noch, wie gesagt, Messern dabei, aber die waren nicht ansatzweise im Ansatz, die standen eher im Hintergrund. Und ja, so ist die erste Sache verlaufen, aber ich muss auch sagen, dass ich denn durch den Adrenalin habe ich die Schläge ins Gesicht kaum gespürt.
Bist du denn, hast du dich dran gehalten, nicht zu den Bullen zu gehen oder bist du doch hingegangen?
Natürlich bin ich zu der Polizei gegangen.
Und was ist passiert?
Ich habe, wie gesagt, auch so eine Täterkartei bekommen. Mhm. Wo ich reingucken musste und dann versuchen musste zu identifizieren, wer denn dabei war. Mhm. Aber leider war das für mich in dem Moment dann unmöglich. Ich stand in dem Moment, wo es passiert war, so unter Schock, dass ich wirklich kaum definitive Merkmale festmachen konnte. Das waren so eine oberflächlichen Merkmale, da hätte ich ziemlich viele mit beschuldigen können und deswegen habe ich mich da eher zurückgehalten.
Bekannten von mir ist das in Kreuzberg passiert, wo du ja auch nicht denken würdest, dass du da jetzt großartig überfallen wirst, ne? Sondern ist ja so Aufwertungsgebiet, da haben sie alle Geld, da wohnen ja eh nur noch Schwaben und die sind friedlich und so. Und bei dem war das so, dass die, ich weiß gar nicht, ob das 3 oder 5 waren, also auch eindeutig in der Überzahl, mit Hoodies, okay. Also hatten alle Kapuzen auf, du konntest sie nicht erkennen.
Ja, Hoodies hatten sie den Tag auch auf.
Genau, Hoodies auf und die haben dem gesagt, guck auf den Boden, wer dich nicht, dann passiert dir nichts. Guck hoch und wir schlagen dich tot. Oder was auch immer, oder wir schlagen nicht krankenhausreif oder irgendwie sowas. Und das war echt so, der meinte, das wäre echt krass gewesen. Der hätte halt die ganze Zeit einfach nur runtergeguckt, damit er sie garantiert nicht erkennen könnte. Ja. Die haben den abgetastet und gesagt, hier, das, Taschen her, zack, waren sie weg. Und aber die haben dem echt ganz klipp und klar das, die Ansage gemacht, guck auf den Boden, wehr dich nicht, dann passiert dir nichts.
So professionell waren die nicht. Also der Leithammel von der Gruppe hat mir schon direkt in die Augen geguckt und ich glaube, der hat auch seine Freude daran gehabt, dominant zu sein und mich in dem Moment unterdrücken zu können. Mhm. Ich glaube, der hat das gebraucht in dem Moment. Aber die anderen haben sich schon versucht, ein bisschen vermummter zu verhalten. Und was die Polizei dann im Nachhinein gemeint hat, ist, dass die Jungs wahrscheinlich aus einem ganz anderen Viertel kamen, was sie grundsätzlich eher so machen, dass sie natürlich nicht in dem Viertel, wo sie wohnen und sich rumtreiben, dass sie dort keine Leute überfallen, sondern dass sie dann wirklich ans andere Stadtende fahren und dort dann Leute überfallen. Mhm. Weil das für die einfach günstiger ist, um nicht ertappt zu werden.
Ja, da kam wahrscheinlich, finde ich, gerade bei dem Gespräch, was Holger gesagt hat, ganz interessanter Punkt zutage, dass es halt eben die Unterscheidung gibt, manche Leute, die halt eben wirklich klauen gehen, die einfach sozusagen Leute ab, die da einen Effekt haben wollen, von im Sinne von, ich erbeute mir etwas, und andere, die einfach nur Bock haben auf Stress und die jetzt eigentlich gar nicht wirklich was klauen wollen, sondern die einfach nur Lust haben, irgendwie zu provozieren und irgendwie in eine Schlägereisituation zu geraten. So wie es vielleicht
ist. Ich denke, die Gruppe hat sich aus beiden zusammengesetzt. Also die sich vermummt haben, wollten wahrscheinlich bloß irgendwo Profit rausschlagen. Und derjenige, der natürlich auch den Leithammel gemimt hat, der hatte wahrscheinlich auch an der Gewalt selbst Spaß, ne?
Ja, so klang das, was du gerade erzählt hast mit dem, dass er dir nochmal in die Augen geguckt hat.
Und der war der Einzige ohne Hoodie.
Ah. Ja. Sascha, wir müssen ganz kurz mal in die Nachrichten gehen, aber ich weiß, du hast ja noch ein paar mehr Geschichten auf Lager tatsächlich, ne? Du hast noch mehr Sachen erlebt.
Was Aktuelleres? Auch da,
ja. Was Aktuelleres, super. Ja.
Sascha. Das ist ein Teaser. Bleiben Sie dran. Nach den Nachrichten. Blut und Verderben.
Bis gleich.
Sascha, bis gleich.
Blue. Die 2 Sprechstunden.
Mit Holger Klein.
Und Golo Schmid.
Uns bleibt noch eine knappe halbe Stunde hier im Blue Moon, der sich heute mit dem Thema Gewalt beschäftigt. Für eure Geschichten unter der 0331 70 97 110 könnt ihr euch gerne an der Diskussion beteiligen, so wie Sascha das schon tut. Sascha,
hi,
willkommen zurück.
Danke.
So Journalesisch. Ja. Das ist übrigens auch eine schöne Sprache, das Journalesische. Ja, das sprechen nur Journalisten. Okay. Und zum Journalesischen gehört die Wendung Willkommen zurück. Musst du mal drauf achten. Interessant ist auch, Willkommen zurück sagen Journalisten oft, wenn eine Sendung gar nicht live ist. Mm. Das ist auch so ein Ding.
Jetzt hast du uns.
Ja, ich verrate gerne solche Geheimnisse, weil das sind nämlich Live-Fakes, denen sowas passiert. Und ich mag das nicht, wenn Sachen gefaked werden in den Medien. Und das hast du oft, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber wenn du dann irgendwie so Sendung vorproduzierst, irgendwie 2-Stunden-Sendung oder 1-Stunden-Sendung hast du eben vorproduziert und hast dann so deine Breaks, also deine Pausen, also Musik, wo du Musik spielst oder eine Werbung oder weiß der Geier was. Und nach der Musik sagen dann gerade bei Aufzeichnungen die Kollegen gerne, willkommen zurück im Blue Moon.
Mhm.
So, es, um sich selber wahrscheinlich in so eine Stimmung zu argumentieren, als würde es jetzt irgendwie, wäre das jetzt gerade so. Also, es, ja. Sehr interessant. Willkommen zurück.
Willkommen zurück.
Ich dachte mir, ich mache den Abschwiff jetzt wieder weiter, weil du ja eben damit angefangen hattest. Mir
dieses, was könnte man denn alternativ denn nutzen?
Gar nichts.
Anstatt willkommen zurück.
Und der Sascha, ist immer noch dran. Hallo Sascha.
Ja, na klar.
Das ist die.
Die Frage ist, nicht.
Willkommen zurück, aber achte mal drauf. Also willkommen zurück hast du oft bei Sendungen, die aufgezeichnet sind.
Schön, dass du noch da bist vielleicht.
Genau. Dass du noch lebst.
Dass du dich aufgelegt hast zwischendurch.
Du lebst ja immer noch.
Sascha, du hast den schönen Cliffhanger vorhin uns verabreicht, genau. Mit den aktuelleren, jüngeren Ereignissen.
Ja, genau. Also in letzterer Zeit, also in den letzten 3-4 Jahren muss ich sagen, in der Berliner Clubszene ist vielleicht auch wieder eine subjektive Empfindung, aber ich finde die Sache ist ein wenig unpersönlicher geworden. Liegt vielleicht auch daran, dass, wie gesagt, viel mehr Leute aus dem Ausland oder auch, wie gesagt, Touristen unterwegs sind. Aber ich finde auch, dass sich mittlerweile so eine Sache eingeschlichen hat, die ich unangenehm finde, und zwar wenn die mitbekommen, dass irgendjemand da wirklich seinen Spaß hat und wirklich einfach Spaß an der Freude hat, dann gucken die sich das so 2-3 Stunden an und irgendwann fängt es dann so an, dass diejenigen dann versuchen, absichtlich irgendwie lustig oder auch freudig zu wirken und sich dann einem so wirklich absichtlich in den Weg stellen und auch versuchen, so ganz unauffällig einem irgendwie dann auch mal den Ellbogen oder sonst sowas in die Gliedmaßen zu rammen, wo man sich dann auch immer denkt, muss es jetzt sein? Ist es denn jetzt wirklich so schlimm, dass ich meinen Spaß habe und die anscheinend wohl denn doch nicht? Das finde ich echt, weiß ich nicht.
Das kenne ich aber auch, da habe ich auch tatsächlich, ja.
Habe ich noch nie erlebt.
Das finde ich so eine typische Club-Situation. Sascha, wo hast du das denn erlebt? Erzähl mal ein Beispiel.
Also das erste Mal, wo es wirklich, wirklich schlimm war, das war auf dem Melt-Festival. Da war es wirklich ganz extrem. Das war so gegen Ende des Melt-Festivals, da hat Richie Horton irgendwie auf der Hauptbühne aufgelegt und da waren eigentlich gar nicht so eine großen Menschenmassen erst und ich hatte wirklich meinen Spaß, weil ich die Musik sehr geil zum Tanzen finde und umso mehr Spaß ich hatte, umso mehr Leute haben sich da animiert gefühlt, mir sich in den Weg zu stellen, ja. Man hat auch gemerkt, dass sie sich untereinander kannten, unter den Blicken einfach, die diejenigen dann unter sich hatten und da dachte ich mir dann auch schon ganz schön asozial eigentlich, wie gesagt, weil das Melt-Festival ist ja von den Holländern und es waren auch Holländer und die haben dann auch wirklich ganz provokant und ganz offen auch gezeigt, dass das irgendwie jetzt hier ihr Festival ist und dass die einzigen, die legitimiert sind, Spaß zu haben, wirklich sie sind und ja, die haben sich dann auch wirklich fast kreisförmig um eingestellt und dann wirklich den Platz weggenommen, ja, es war wirklich Schulter an Schulter, so eng haben die sich gedrängt und haben sich dann auch wirklich provokant vor einem Raven hingestellt, wo ich mir dann dachte, so, das ist gerade total asozial und total kindisch, was hier passiert. Hab mich dann versucht, neu zu formieren, aber die haben dann echt ihren Spaß daran gehabt, mir dann da hinterher zu torkeln, von Ecke zu Ecke und mir wirklich versucht, einfach die Laune zu nehmen, die ich da wirklich hatte.
Also, und, echt, das kennst du, Golo?
Ich kenne sowas auch, ja.
Ist mir noch nie untergekommen.
Ich habe sowas mal richtig krass erlebt. In dem Fall war es ein Rockkonzert und auf einmal ging die Tür auf und das war so ein bisschen unterirdisch und man hat die Leute, die reinkamen, die hat man immer oben sozusagen erst durch Schuhe gesehen. Und ich habe schon gesehen, es waren so die typischen Cordhosen. Wusste ich, okay, aha, so bestimmte Klientel, so vorne Cord, hinten Jeans irgendwie.
Ah, okay. Aha.
Und auf einmal standen da 10 so eine Typen im Club und haben genauso wie du es auch gerade sagst, Sascha, haben auf einmal auch angefangen zu pogen, weil das fanden die lustig. Oh, da rempeln sich ja Leute an zur Musik und so, haben sie mitgemacht. Aber natürlich so doll, bis der eine denn dem einen Gast eine Kopfnuss verpasst hat und den tatsächlich so ein Geländer runtergestürzt hat. Der hatte eine übelste Platzwunde. Und die haben auch einfach nur ganz bewusst versucht, alle Leute, genauso wie du es auch gerade beschrieben hast, denen den Spaß zu nehmen und die dadurch zu provozieren durch ihr Verhalten.
Ja, die schaukeln sich so langsam hoch und nutzen auch die Gunst sozusagen, dass sie mit diesen Gruppe sind, um dann dem Einzelnen da wirklich irgendwas beweisen zu wollen. Und das finde ich echt armselig und echt traurig, weil man geht da hin und möchte einfach nur seinen Spaß haben. Man macht da keine Frauen an oder sonst sowas. Es gibt eigentlich gar keinen wirklichen Auslöser, außer dass man Freude ausstrahlt. Und dass die einem dann versucht, vermiest zu werden, ohne wirklichen Grund, das finde ich dann wirklich schon bedenklich auf jeden Fall.
Das hast du viel, ne? Spielverderber gibt es echt viele. Also es gibt extrem viele Leute, die richtige Spielverderber sind. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so einen Film spoilern oder sowas, weil, ne? Das ist halt, also, jetzt also nicht, in diesem, nicht so erzählen wie, also, was weiß ich, wie Homer Simpson damals bei Krieg der Sterne, der aus dem Kino rauskommt, an der Schlange vorbeiläuft und sagt, wer hätte gedacht, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist? Also,
das ist schon, also, das ist
halt, lustig irgendwo. Ja, aber. Irgendwo ist das lustig, genau. Aber es gibt halt echt total viele Spielverderber, die einem, die einzig und allein die Motivation zu haben scheinen, einen den Spaß zu verderben, ja. Aber in so einer Club-Situation oder Tanzveranstaltungssituation habe ich das echt noch nie erlebt.
Doch, ich auch schon mehrmals. Nee. Gerade wenn sich so diese Kreise vermischen, also wenn sozusagen meinetwegen eine Rockparty und eine Elektroparty im selben Club sind, nur auf verschiedenen Floors, und da sozusagen so die Szenen sich so ein bisschen vermischen und dann anfangen irgendwie vielleicht Hip-Hopper sich über Rocker lustig zu machen, weil die so anders aussehen.
Ist das irgendwie neu? Also ich meine, ich war ja schon in den 90ern unterwegs. Da war man noch nett zueinander auf dem Rave.
Absolut, genau, das vermisse ich auch total. Also ich kann mich noch vor 10 Jahren erinnern, da war es miteinander, wenn jemand aus der Reihe gefallen ist und irgendwie eine bestimmte Freude ausgestrahlt hat, da sind die Leute angekommen und gesagt, ey, das ist ja voll lustig und so, du hast ja so deinen ganz eigenen Stil und ey, finden wir voll cool, und dann ist man auch danach ins Gespräch gekommen, und wenn es einem nicht gut ging, dann wurde auch mal gesagt, na, hier ist alles in Ordnung bei dir, oder du hast ja jetzt schon ganz schön lange getanzt, willst du nicht einen Schluck Wasser, ich hol dir ein Wasser, komm, nicht, dass du noch hier dehydrierst, aber mittlerweile ist es ja wirklich so, da kriegst du eher die Flasche ins Gesicht, als dass jemand auf die Idee kommt, dir mal zu sagen, okay, cool, wie geht's und so. Also es ist wirklich,
Es wäre interessant,
ich finde es schade.
Es wäre interessant rauszufinden, woran es liegt. Du hast vorhin ja Frustration gesagt, ne? Also was es Leuten gibt, wieso die sozusagen den Spielverderber machen müssen, was da so die Grundintention ist.
Ich würde jetzt mal ganz weit ausholen und würde sagen, es liegt schon was an der Gesellschaft und einfach an diesem gesellschaftlichen Druck, dieses wirtschaftliche Denken, dieser Leistungsdruck, wie die Wirtschaft es sagt, maximize the profits, you know, also Profite maximieren, so, dass der Leistungsdruck immer größer wird und man muss immer besser sein und immer erfolgreicher und sowas. Ich glaube schon, dass das soziale Sachen so unterbindet oder dass dadurch soziale Sachen wirklich kleiner werden, weil, wie gesagt, das Wirtschaftliche, das Egoistische, so ein Ansatz von Narzissmus schon immer größer werden bei den Menschen, weil die wirklich Ellbogen haben müssen, um auch, wie gesagt, beruflich zu bestehen, und dann übertragen sie das Ganze wahrscheinlich dann auch noch in ihr Privates, diesen Frust, den sie vielleicht auf Arbeit auch gar nicht rauslassen können. Den versuchen sie dann sozusagen vielleicht dann auch noch in der Feierszene, wenn sie gerade einen MP haben, dann so richtig rauszulassen. So habe ich das Gefühl. Das ist so das, was ich mal denke, wenn ich sowas mitbekomme.
Schade. Ja, schade.
Das ist so.
Schade ist es definitiv. Schade ist es definitiv, ja.
Nervig vor allem ist es.
Ja, glaube ich.
Nervig, schade, ja. Aber man muss ja jetzt sagen, um die ganze Sache so ein bisschen rauszunehmen, es gibt ja dann auch immer noch Leute, die es tatsächlich wirklich mitschneiden, auch bei so einer Party. Und im Chalet hatte ich das, wie gesagt, das letzte Mal gehabt, vor 2 Wochen. Und da war dann wirklich noch so eine andere Gruppe, die, glaube ich, auch mehr so zu dem Club gehörte. Und die fanden das dann eher cool so, wie ich gewirkt habe. Und die haben dann gemerkt, okay, die gehen eben gerade ganz schön auf den Sack, und haben daran Spaß. Und dann haben die so einen zweiten Kreis um mich gebildet, sodass diejenigen, die mir auf den Sack gehen wollten, gar nicht mehr rangekommen sind. Und das fand ich dann auch sehr angenehm auf jeden Fall. Das war dann auf jeden Fall sehr, sehr höflich und sehr cool. Ja. Und da dachte ich mir auch,
birgt natürlich auch so Eskalationsgefahr, ne?
Dass es dann richtig zur Massenschlägerei wird.
Aber du bist fein raus, weil du kannst ja noch wegrennen, weil die anderen haben ja angefangen.
Eigentlich schon, aber ich glaube, die waren schon ziemlich in dem Club drin, und ich glaube, diejenigen, die da versucht haben zu pöbeln, haben auch gewusst, dass die da mehr zusammenhängen, weil die auch irgendwie mit den DJs da zusammengeklubt haben. Mhm. Und ich denke, da wussten die definitiv, okay, wenn die jetzt Stress machen, dann kommen noch die Türsteher, und dann haben sich selbst den Arm versaut. Und ich glaube, so weit wollten sie dann doch nicht gehen.
Danke, Sascha.
Ja, bitte.
Einen schönen Restsonntag dir noch. Ciao.
Wünsche ich euch auch. Einen schönen Feierabend.
Jo, danke. Ciao.
Danke. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir reden über Gewalt und wüssten ganz gerne, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, beziehungsweise auch nicht gemacht habt. Vielleicht habt ihr ja den ultimativen Tipp zur Vermeidung von Gewalt. Ultimativ ist übrigens auch journalistisch. So redet halt kein normaler Mensch.
Hier passiert's also auch.
Ja, natürlich. Ich bin davon nicht frei. Also es ist halt auch ultimativ, und was journalistisch auch ist, die journalistische Sprache kennt nur eine Steigerungsform. Mhm. Und die ist das Wort massiv.
Massiv.
Das ist immer alles massiv. Massiver Widerstand, massive Gewalt ausgeübt. Es gibt entweder irgendwie Gewalt oder massive Gewalt. Irgendwie dazwischen gibt es nie was. Journalistisch. Warum schweife ich so ab? Ich bin unterspannt, merke ich gerade.
Du redest zu wenig.
Ich rede zu wenig, genau. 0331 70 97 110. Die Gewalt und ihr ist unser Thema heute Abend. Wir wüssten ganz gerne, wo ihr mit ihr in Berührung gekommen seid. Der Mike ist dran aus Hohenneuendorf. Guten Abend, Mike.
Jo, hi. Hi.
Mike, bist du ja Opfer oder Täter?
Weder noch. Kann aber zu beiden Sachen meine Erfahrung preisgeben. Also ich bin selber jahrelang vom Körperbau halt eher der kleine, dicke Junge gewesen und dadurch halt auch oft in eine Opferrolle gefallen. War von der Schule halt, ne, bei der Schulzeit, Grundschule bis Oberschule. Und dann habe ich irgendwann einen Wachstumsschub gekriegt und dann war ich halt auch mal einer von denen, die auch mal draufgehauen haben. Hat sich halt im Zaun gehalten, waren halt Schuleskapaden, sage ich mal.
Ja.
Ja, jetzt habe ich eine Ausbildung gemacht zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit, beziehungsweise bin jetzt gerade kurz vorm Abschließen der und habe halt im Bereich der Sicherheit da auch einige Erfahrungen, ne? Also anhand von Events und sowas und Eskalation da und dann halt deeskalierenden Verhalten.
Mhm.
Ja, also ich finde prinzipiell muss man bei Gewalt halt einfach drauf achten, woher rührt sie jetzt, ne? Ist das eine Gewalt, die ich selber irgendwo verursacht habe, indem ich provoziert habe? Oder ist es eine willkürliche Gewalt, die halt von irgendjemandem ausgeht, der mir wirklich schaden will? Da finde ich, ist es nochmal wichtig, wo diese Gewalt stattfindet, also das Umfeld, wenn es jetzt irgendwie ein Fußballstadion, Konzerthalle oder ein Open Air ist, dann hat man da einige viele Möglichkeiten, finde ich, so einer Gewalt aus dem Weg zu gehen. Ja, und das ist halt in dem Moment, wo man andere Leute darauf aufmerksam macht.
Na denn.
Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ne?
Erzähl doch mal, Mike, wie
geht man da besser vor? Prinzipiell, wenn man sowas beobachtet, also ich finde, jeder Mensch sollte sich im Klaren sein, dass er, wenn er mal in einer Opferrolle ist, dass er sich halt immer Hilfe sehnt. Ne? Also jeder Mensch möchte, dass ihm auch geholfen wird, wenn er in so einer Situation steckt. Und ich finde, insofern ist es dann halt auch die moralische Verpflichtung anderer Menschen, da dann halt auch einzuschreiten. Wie gesagt, die Problematik besteht halt in dem Moment, wo ich alleine in irgendeiner Straßengasse unterwegs bin und jetzt von mehreren Leuten angegriffen werde, ist die Chance halt gering, dass mir da irgendjemand zur Hilfe kommt. Wenn ich jetzt aber beispielsweise auf Konzerten oder sowas unterwegs bin und sehe, da ist jetzt jemand in einer Opferrolle, der wird jetzt von mehreren Leuten schikaniert, rumgeschubst, dann kann ich in erster Linie andere Leute darauf aufmerksam machen. So.
Was kannst du machen, wenn du selber Opfer bist? Also nee, anders. Bis zu wie viel Personen würdest du raten, dich zu verteidigen?
Ja, das Problem ist halt immer, was ist Verteidigen? Ne?
Ja.
Ist Verteidigen jetzt
oder überhaupt,
also auch
überhaupt
Gewalt ausüben?
Ja.
Oder ist Verteidigen halt ein defensives Vorgehen, das also probieren per Worten zu regeln? Oder ja, es ist halt wirklich schwierig, finde ich. Also ich prinzipiell bin halt mittlerweile, ich mache viel Sport und sowas und bin, denke ich, durchaus in der Lage, mich zu wehren und würde sicherlich auch bei ein, zwei mehr Leuten mich in der Lage fühlen, mich da aus der Situation auch mit Gewalt zu bringen.
Mhm.
Ratsam ist es halt immer, man muss halt immer erst gucken, wann ist man selber für eine Person, wie schätzt man sich selber ein. Wenn man ein selbstbewusster Mensch ist, der jetzt wirklich auf Kampfsporterfahrung etc. zurückgreifen kann, kann man da sicherlich auch einiges mehr bewirken, als wenn ich jetzt ein kleingebauter, schmalgebauter und auch ein sehr ängstlicher Mensch bin.
Mhm.
Dann werde ich in so einer Situation halt meistens nicht viel vollgenommen und werde dann, ganz oft passiert es dann auch, dass die Menschen dann halt auch in eine Opferrolle fallen. Und
genau, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es so ist, dass die Person halt eben nicht Bock hat, sich jetzt zu prügeln, sondern einfach gerne die Situation so schnell wie möglich unterbinden möchte. Was würdest du da sagen? Welche Möglichkeiten hat man jetzt da, wenn man auch nicht total selbstbewusst ist in so einem Moment?
Jetzt als die Person, die angegriffen wird oder außenstehende
genau,
Person?
Als die angegriffene Person.
Als die angegriffene Person. Also wichtig ist halt immer gesunder Abstand. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es wirklich eine Situation ist, wo ich Probleme mit einer Person habe. Ne? Dann ist halt einfach wichtig, dass man einen gesunden Abstand zu der Person hält. Ja, dass man halt aufpassen sollte, wie bewegt man sich jetzt. Also man darf nicht zu ängstlich wirken. Man darf nicht zu hektische Bewegungen machen. Man muss halt auch immer irgendwo den Kopf, wie du vorhin selber auch gesagt hast, den Kopf irgendwo oben behalten und dem Angreifer nicht das Gefühl geben, dass du jetzt ein Opfer bist. Und so, wie gesagt, das Beste ist halt immer, wenn man andere Leute dazu holt, andere Leute direkt anspricht, dass sie ihm bitte helfen möchten, dass man der Person halt direkt sagt, dass man diesen Ärger nicht möchte. Das halt auch in einem lauteren Ton, aber in keinem aggressiven Ton.
Mhm.
Also das ist so meine Erfahrung halt einfach von der Arbeit aus. Andersrum ist es natürlich, ja, erzähl.
Dieses Ansprechen, meinst du, bringt jetzt wirklich was, ja? Weil das habe ich auch schon öfter mal gelesen und gehört, dass man auf Leute zugehen soll, sagen soll, hier, ich bin in einer Gefahrensituation, helfen Sie mir. Das meinst du, das ist wirklich eine Sache, die helfen kann?
Na, das ist, ist eine psychologische Reaktion, die da halt einfach entsteht. In dem Moment, wo ich einen Menschen anspreche, bin ich irgendwo an diese Gespräche oder an diese Situation. Das heißt, er hat nicht mehr das Gefühl, Außenstehender zu sein, sondern er ist an dieser Situation passiv beteiligt. Wenn ich jetzt jemanden anspreche, bitte hilf mir, dann kann der nicht, also in den seltensten Fällen einfach umdrehen und gehen. Ja. Weil dann gibt es vielleicht noch zwei andere Leute, die es mitgekriegt haben und man selber hat ja auch irgendwo dann das Gefühl, dass man was Schlechtes getan hat. Und ja, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, denke ich, entsteht die Hilfe oder einfach dadurch, dass sich halt einfach Leute dazwischen stellen, in die Nähe stellen und halt einfach auch mit dem Angreifer irgendwie reden, auf den Druck ausüben, um zu sagen, so pass auf, du lass den mal bitte in Ruhe. Oder werden hier andere Konsequenzen fällig, wie zum Beispiel das Rufen der Polizei. Wo ich persönlich sage, das ist halt immer so ein Problem, weil die Polizei an sich nicht mehr ernst genommen wird. Alleine von den, was wir vorhin schon gesagt hatten, mit den Zeiten, Interventionszeiten, die halt nicht eingehalten werden, wenn die Polizei mal 20 Minuten braucht. Also da ist, denke ich, von den Angreifern oder von den Gewalttätern.
Wobei doch, glaube ich, aber die Konsequenzen androhen, ist ja eigentlich auch schon wieder Eskalation. Ne? Wenn du Pech hast, sagt der Typ dann, was willst du? Und ja, haut dir erst recht eins drauf. Ne?
Ja, natürlich. Andersrum ist es so, wenn ich jetzt sage, du bitte ne, lass mich in Ruhe, ich möchte das alles nicht, gebe ich dem Gegner, also dem Gegenüber halt einfach das Gefühl, dass ich in dem Moment der Schwächere bin, dass ich der Angreifbare bin. Und machen wir uns einen Sport, Menschen, die den Streit suchen, die Gewalttäter sind, das sind für mich grundsätzlich schwache Menschen. Also die halt irgendwie, also wenn wir von der moralischen Seite aus betrachten.
Mhm.
Das heißt, denen ist eine Niederlage zuwider. Das heißt, die würden halt dann nur körperlich agieren, wenn sie wissen, die gehen auch als Gewinner aus der Geschichte raus. Das sind die Opferrollen. Die Opferrollen sind ja meistens schwächere Menschen, körperlich schwächere Menschen. Ne? Und ja, wie gesagt, also ich denke, einen richtigen Lösungsansatz gegen Gewalt, den gibt's noch nicht. Der muss auch erst erfunden werden. Man muss halt bei Gewalt ganz, ganz doll differenzieren. Man muss das immer von der Situation abhängig machen. Aber man kann halt nichts falsch machen, wenn man sich andere Leute zu Rate zieht, beziehungsweise wenn man andere Leute halt zu dieser Situation dazu holt. Und probiert die halt irgendwo einzubinden, dass die halt auch aktiv werden. Sei es verbal oder teilweise auch körperlich. Also ich finde, die bestimmte Situation, wo körperlich Gewalt angebracht ist, wenn es aus Verteidigungszwecken dient, auch in der Nothilfe. Es muss ja nicht nur die Notwehr sein, sondern auch die Nothilfe. Dann finde ich, spätestens dann, wenn jemand auf dem Boden liegt und Tritte von anderen bekommt oder sowas, dann wäre für mich beispielsweise der Part, wo ich einschreite und dann auch gewalttätig werde in dem Angreifer gegenüber.
Mhm.
Und andersrum, Situationen, wo man halt alleine irgendwo in Berlin unterwegs ist, wo man halt niemanden in der Nähe hat oder sowas, ist es halt wirklich, ja, würde ich jetzt sagen, Flucht ist da die einzige Möglichkeit, sich der Sache zu entziehen.
Wobei auch wenn es drei sind oder auch zwei sind, die sind garantiert schneller als du. Garantiert, egal wie schnell du bist.
Genau. Aber man darf, also natürlich, da gibt es ja auch ganz, ganz große Probleme. Ich habe mich ja auch eine Zeit lang wirklich mit Rechtsdozenten von meiner Ausbildung auseinandergesetzt, wie man da irgendwie was machen könnte.
Mhm.
Und da müssten, meines Erachtens, müssten da vom Gesetzgeber aus andere Möglichkeiten in der Stadt oder in Städten, baulich irgendwie irgendwelche Möglichkeiten, so eine Panikräume oder sowas, die halt dann irgendwie dazu dienen, dass sich Menschen in kürzester Zeit halt irgendwo zurückziehen können oder in Sicherheit geborgen fühlen.
Mhm.
Oder halt so eine mobilen Wachen, wie sie jetzt am Alexanderplatz nach dem Johnny Carr passiert ist, diese einfach eine mobile Wache, die halt erstmal einen präventiven Zweck erfüllt, sicherlich die Abschreckung, weil Polizeipräsenz schreckt einfach ab. Aber das Problem, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir haben zu wenig Polizisten in Berlin.
Ja.
Und ich denke, das ist halt grundsätzlich in Deutschland der Fall.
Ja, Kameras helfen ja auch, die werfen sich mutig gegen zwischen Opfer und Angreifer, die Kameras, die da überall sind.
Ja, genau. Ne, das ist dann immer so fraglich, will man jetzt
gefordert werden.
Genau, und dann ist es ja immer noch so, ne, dann kostet das alles zu viel, wo ich mich halt frage, so 2-3 wirklich hochwertige Kameras, ist das jetzt die richtige Investition an der Stelle oder sollte man nicht gucken, dass man irgendwie anders baulich irgendwie was macht, ne?
Ja also, Beamte, nee, ja, einfach Beamte alleine auf die Straße, fertig.
Genau, das oder halt geschultes Sicherheitspersonal. Ich meine,
Alter, guck mal, dann hast du geschultes Sicherheitspersonal für 9,50 Euro die Stunde, wenn es hochkommt. Du gehst doch auch nicht dazwischen. Wenn da irgendwie drei oder vier Fleischmützen irgendeinen zusammentreten, da gehst du doch nicht dazwischen für 9 Euro.
Natürlich, aber warum geht ein Polizist dazwischen und ein
Sicherheitsmann nicht?
Das mussten wir jetzt mal.
Der Polizist kann eine Waffe ziehen. Polizist hat einen ganz anderen Deal mit der Gesellschaft. Weißt du, dem Sicherheitsmann sage ich, du kriegst 9,50 Euro, halt die Fresse. Dem Polizisten sage ich, du kriegst von mir das Gewaltmonopol übertragen.
Es gibt Bundesländer in Deutschland, die machen das zum Beispiel, Janzi Fuchs. In Bayern zum Beispiel, in München, da gab es vor ein paar Jahren einen Vorfall, auch mit Gewalt an einem Bahnhof. Da hat die Stadt München einfach gesagt, wir statten unser Sicherheitspersonal an den Bahnhöfen mit Schusswaffen aus.
Wow.
Und es gab dann halt an den Bahnhöfen bewaffnetes Sicherheitspersonal. Ich weiß nicht, ich habe sich lange verfolgt, ob sich das irgendwie lange Zeit halten konnte. Sicherlich ist der Aspekt, dass die Leute da, also der Sicherheitsdienst grundsätzlich unterbezahlt ist. Mhm. Aber alleine schon die Wirkung, die man auf andere Menschen erzielt, wenn man irgendwo bewaffnet ist, sei es ein Schlagstock, ein Pfefferspray oder halt einfach nur eine Schutzmontur, ein Helm, eine Schutzweste oder so. Das wirkt nochmal ganz anders. Das wirkt nochmal so, als wenn man nicht...
Offizieller wirkt, ja, das wirkt offizieller. Mike, wir müssen hier mal Schluss machen. Die Sendung ist nämlich zu Ende.
Alles klar. Aber heftig auch, wenn das die einzige Möglichkeit ist, um sich da Respekt zu verschaffen, dass eine Knarre da hilft. Mike.
Alles klar.
Mach's gut, ne?
Ich danke euch. Tschüss, schönen Abend. Tschö.
Ja, viel willkürliche Gewalt auf sich unterwegs, haben wir jetzt so gemerkt, bei den Leuten, die angerufen haben. Also gar nicht so Situationen, wo man sich irgendwie im Wortgefecht immer höher schaukelt, sondern wirklich, wo man, ohne dass man irgendwas dazu getan hat, auf einmal in so eine Situation gerät und angegriffen wird.
Ja, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, im Wortgefecht sich so hochzuschaukeln, dass man sich dann prügelt.
Wieso nicht?
Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich tatsächlich nicht. Also dass du
irgendwie anrempelst, irgendwie
bla. Ja, natürlich, das also jetzt so als Beobachter ja, aber nicht aus meinem eigenen Leben. Hier, wir müssen mal Schluss machen. Betty Ford muss ich noch eingerufen hier.
Der Night Flight mit Betty Ford, wie gesagt, schließt sich an. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Ein Podcast von fritz.de.